Moin Moin, hier ist Olli von der Kevider Kreativbrauerei.
Hallo, hier ist Holger von Bierleben.
Hier ist Jens Reinecke von Störtebecker.
Servus, hier ist der Richie.
Hier ist Marc von Profaktum.
Servus, herzliche Grüße, euer Sebastian Briller
und Steffen vom Brauhaus Riegeler.
Moin Moin, der Hans aus Aschaffenburg aus dem bayerischen Nizza. Servus.
Hi, servus, hier ist der Sebastian von Kraftbräu. Herzlich willkommen.
Männerabend.
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 Männerabend. Ein wunderbarer Podcast und für mich absolut lebensnotwendig.
Prost.
Cheers.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Männerabend. Mein Name ist Dennis, ich freue mich, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid. Wir gehen nämlich weiter in unserer ja neuen Serie Lieblingsbiere von. Und die Idee, das erzähle ich gleich noch, ist übrigens hier vor knapp über einem Jahr geboren worden. Und wer bei mir ist, das ist der Reinhold. Hallo Reinhold.
Hallo Dennis und ich freue mich, hier zu sein.
Ich habe mir vorhin auf dem Weg hierhin überlegt, Reinhold, wie wohl eine Sendung aussehen würde mit deinen Lieblingsbieren. Und habe ein bisschen Angst gekriegt.
Zweistellig.
Anzahl der Biere oder Anzahl der Prozente für
beides.
Alle Biere?
Beides.
Wir sind sehr gespannt, was er vorbereitet hat. Denn ihr habt schon anhand der Überschrift ja gesehen, wer heute seine Lieblingsbiere mitgebracht hat. Das ist eine absolute Koryphäe. Der Mitbegründer der Hamburger Craft-Beer-Szene, das ist unser guter Freund Axel Oben. Hallo Axel.
Moin Dennis, hallo Reinhold.
Hallo.
Und ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, weißt du es vielleicht sogar noch, wann dein erster Auftritt im Männeramt war, dein erstes Männeramt-Interview?
Oh nein, musst du mir helfen. Bin mal gespannt.
13.10.2013 bei den Winterbeer Days,
wow.
Also vor über 11 Jahren. Und wir haben es ja gerade schon kurz angesprochen, letztes Jahr hier, ich glaube es war der Buchrelease von Mareike, da kam die Idee, dass ich gesagt habe, pass auf, Axel, wir müssen mal irgendwie eine Sendung zusammen machen. Und dann hast du gesagt so, ja, oder ich würde gerne mal wir würden so ein paar Lieblingsbiere trinken. Und da habe ich gesagt, oh, das ist doch eine schöne Idee. Du suchst ein paar Lieblingsbiere aus, wir kommen vorbei und dann trinken wir die. Und erzähl mal, wie läuft dann sowas, wenn man jetzt Lieblingsbiere aussucht? Wonach bist du vorgegangen? Was war so dein Ansatzpunkt?
Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, da kann man unterschiedlich rangehen. Wir kennen uns ja deshalb, weil wir, wenn man genussorientierte Menschen sind, weil wir Sachen durchaus auch beschreiben können. Und ich glaube, so Lieblingsspeisen, Getränke, auch Biere entstehen in bestimmten Situationen und bleiben ja auch nur in deinem Kopf, weil du wirklich ein nachhaltiges Erlebnis hattest.
Ja.
Im Sinne, wow, sowas habe ich irgendwann mal erfahren in meinem Leben und das hat sich so eingeprägt, das werde ich auch nie wieder vergessen, da werde ich noch als 80-Jähriger meinen Enkeln von erzählen können.
Das stimmt. Reinhold, gibt's so bei dir, also außer König Pilsner, das wissen wir, dass das nachhaltig deine Kindheit geprägt hat. Aber ansonsten sind es diese Momente, diese Situationen, wo man Biere dann mit verbindet?
Mit zunehmendem Alter verschwimmen diese Momente so nach und nach ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es an dem Konsum derer Genussmittel liegt oder einfach inzwischen. Ich bin leider auch schon 34. Es gibt auf jeden Fall ein paar Sachen, wo man immer wieder dran denkt, was immer einen dran verbindet. Aber für mich sind es meistens eher so so ein Moment, wenn man irgendwie, sehr beispielhaft, ich würde wandern gehen. Und
jetzt wird es aber abstrakt.
Es ist sehr abstrakt. Und dann läuft man irgendwie ewig irgendwo hin oder auf irgendwo eine Hinterhofbrauerei in Franken, da ist man ewig unterwegs und dann kommt man da an und dann gibt's halt dieses eine Getränk, was es gleich gibt, und es halb verdurstet und ex die halbe quasi auf ex quasi. Das sind, glaube ich, so Momente, die bei mir im Gedächtnis bleiben.
Ja, ich bin gespannt, Axel, welche.
Und bei dir, Dennis, wie würdest du es definieren? Oder was ist für dich so ein besonderer Moment, den du nicht mehr aus dem Kopf kriegst, weil es einfach außergewöhnlich lecker war und passte?
Wir sitzen ja zum Beispiel jetzt hier bei Überquell, wenn wir sich nachher auch noch drauf kommen, direkt am Hamburger Hafen, ne, hier die Riverkasematten. Und ich weiß noch, wo ich das allererste Mal hier war. Da gab es einen Rotenbach vom Fass. Ich weiß noch, ich saß hier draußen mit meiner Frau. Es gab eine leckere Pizza und das sind dann immer so Momente, ne? Erste Mal bei Überquell, gerade irgendwie, ich glaube, samstags hatte ich eröffnet, dienstags waren wir hier und sowas, das erste Mal inoffiziell dann und sowas. Und das sind dann immer so Sachen, wo man sich dann dran erinnert, ne? So spezielle Momente, spezielle Erlebnisse. Mein erstes Atlantic Ale werde ich nie vergessen, weil das so damals im Männerabend und dann auch noch live in einem Podcast der Moment war, wo wir gemerkt haben, so, oh, okay, Bier ist gar nicht nur Pilz und Kölsch und immer mal wieder von so einer Großbrauerei ein ekliger Winterbock oder ein Maibock, sondern da kann Bier noch ein bisschen mehr sein. Ne? Und ich habe es ja auch in deiner Historie gelesen, ich will jetzt nicht was vorgreifen, aber bei dir war es ja zum Beispiel dann in San Francisco, ne, wo du dann das erste Mal mit Craft Beer in Berührung gekommen bist und so weiter. Ne?
Ja, absolut.
Wer es nicht weiß, Axel war ja auch mal deutscher Windsurfmeister.
Ja, ich habe knapp 10 Jahre in meinem Leben auf dem Surfboard verbracht. Es gab unter anderem in Deutschland eine Serie, es gibt nach wie vor eine World Tour, die bin ich viele Jahre mitgesurft, war auch eine Zeit lang in den Top 10. Leute, die man aus der Zeit noch kennt, mit denen ich halt mich gematcht hat auf dem Wasser, Björn Dunkerbeck, Nutella-Werbung, ja. Robbie Nash. und einige viele andere, mit denen sind wir ja nahezu 200 Jahre Tage im Jahr durch die Welt gezogen. Und das Interessante bei den Surf-Events ist natürlich, dass die immer in Verbindung mit Wasser sind. Und jeder, der Wassersport betreibt, ob Taucher, Segler, haben besonderen Hang zum Bier. Das ist irgendwie eine lustige Geschichte, aber die Wassersportler lieben Bier.
Die Salzwasser, je nachdem, wenn man es so in den Mund kriegt, dann kriegt man ja Durst automatisch.
Ich war letztens im Urlaub auf Mauritius und habe dann festgestellt, dass das auch ein absoluter Windsurf, Kitesurf und so weiter Hotspot ist. Und da habe ich mich gefragt, wie lang bräuchte ich als Anfänger, um jetzt zum Beispiel so ein Kitesurfen halbwegs hinzukriegen?
Also das Schöne ist, mit der Evolution von dem Windsurfen, was heute Kitesurfen heißt, was heute Wingfoilen heißt und so weiter, ist die Zeit, die du benötigst, um eine gewisse Klasse zu bekommen, um das Gleitgefühl zu erreichen, weil um das geht's.
Ja.
Stehsegeln ist keine Option, du willst gleiten. Mhm. Mit Windkraft und nicht mit Motorkraft. Das ist immer kürzer geworden. Und ich behaupte mal, in einer Woche, in einem Revier, wo du stehen kannst, wo das Wasser eine angenehme Temperatur hat, wo du mir keine Gedanken machst, oh, jetzt falle ich schon wieder rein, mit, sag ich mal, relativ konstanten, leichten Winden, kannst du nach einer Woche kitesurfen.
Okay.
Du hast dann das Gleitgefühl.
Ja.
Und das ist schön, dass es so schnell geht. Und das Ähnliche ist mit Wingfoilen. Auch das ist eine Sache, die extrem schnell geht im Vergleich zum Windsurfen, was man sich wirklich über Monate, Jahre erkämpfen musste.
Hat man denn als erfolgreicher Geschäftsmann noch Zeit? Also wie oft gehst du? Gehst du noch Windsurfen?
Ja, klar. Ich gehe auf jeden Fall. Also wenn man das so intensiv gemacht hat, dann ist es ja nicht nur eine Sportart, für die du trainierst und dich entsprechend ernährst, sondern bei einem Ozean, bei Wasser ist es so, du musst mit dem Element irgendwie klarkommen. Oder anders ausgedrückt, du solltest es lesen lernen können.
Ich habe gelesen, du hast in Australien gelernt, wie das Meer funktioniert.
Ja, würde ich mal sagen. Da habe ich 6 Monate tatsächlich am Meer gelebt und jeden Tag an der Westküste dort Wind und Wellen nicht nur beobachtet, auch gespürt. Gewitter gespürt, Blitzeinschläge und so weiter, aber auch hohe Wellen, die über mir zusammengebrochen sind und. Das sind alles normale Erfahrungen, die man sammelt. Du verstehst irgendwann den Rhythmus vom Meer, du verstehst Wetterberichte und meine Frau ist immer noch verwirrt, wenn ich sage, wir fahren heute links lang, an der Küste lang, weil da wird das Wetter schöner sein. Und es ist dann schöner, weil das Wind, Wasser, Wetter einfach sehr eng zusammengehört. Für eine Gefahr, also es geht ja darum, besondere Momente zu erkennen, Gefahren zu erkennen. Oder beim Surfen, wenn du surfst, zu sehen, wo kommt eine Bö, wie nutze ich die Bö besser aus als mein Gegner, um vor mir im Ziel zu sein. Und witzigerweise, viele Segler, aber noch intensiver Surfer, Wellenreiter, haben einfach dieses Gefühl und sind, und das wirst du dein Leben nie wieder los. Das ist ein Teil von deiner Persönlichkeit. Und du guckst jeden Tag aufs Wasser und selbst in Hamburg muss ich jeden Tag einmal mindestens auf die Elbe geguckt haben oder spazieren gegangen sein. Das beruhigt mich, gibt ein gutes Gefühl.
Hanno, wie bist du dem Wassersport, und ich meine jetzt nicht Hartz-Seltzer im Whirlpool trinken, dem anderen Wassersport verblieben?
Ich fühle mich ja schon fast beschämt zu sagen, dass ich eher der Strandlieger bin, nach diesem emotionalen Ausführungen. Also ich habe tatsächlich, glaube ich, noch nie auf so ein Bananenboot mich mal als Kind gefahren. Aber ich weiß nicht, ob man das so eins zu eins vergleichen kann. Aber jeden Tag auf die Elbe zu schauen, das geht ja hier zum Beispiel ganz gut.
Ja. Axel, sollen wir mal ein Bierchen aufreißen.
Ja, geht los.
Perfekt.
Mama.
So, und damit sind wir natürlich sehr gespannt, denn Axel wollte ja nicht verraten, was der Auslöser. Wir wissen, es gibt 5 Biere, 5 von Axels, oder die 5, Top 5 von Axels Lieblingsbier. Und siehst du, deswegen hatte ich schon ein bisschen Sorge, dass ich da ein bisschen vorgreife, denn das Samuel Adams Boston Lager, das ist eben dieses Bier, was für mich damals dann 2012, 2013 das Atlantic Ale war. Wann war es für dich, in welchem Jahr das Boston Lager dann in San Francisco?
1985. Das ist schon lange. Wie alt warst du 1985?
-5.
Okay, ist klar. Ja, ich habe diese Flasche Boston Lager schon lange nicht in der Hand gehabt.
Ja.
Es war damals in den USA tatsächlich ein prägender Moment, dieses Bier zu trinken.
Ja.
Wir hatten natürlich bei allen Surf-Events immer Biersponsoren dabei. In der Regel war es Budweiser oder Miller. In dem Fall in San Francisco war es 85 Boston Lager, Samuel Adams. Und der Witz an der Sache war, was ich heute immer noch nicht verstehe, die sind offiziell 84 gestartet an der Ostküste, haben dort angefangen zu brauen. Warum? Und irgendwann habe ich mal vor 5 Jahren gelesen, die sind noch lange nicht an der Westküste angekommen, haben aber 85 irgendwas gesponsert in San Francisco. Das macht eigentlich so gar keinen Sinn. Eigentlich fängt man ja um den Leuchtturm oder Kirchturm an, oder?
Ja, stimmt schon.
Und lustigerweise, Rainer und ich waren ja auch beide schon bei Sam Adams. Wir haben schon Shuffleboard gespielt bei Aber den
die einen wenigen Male, wo du gegen mich verloren
ich
hast.
Ich wollte gerade sagen, kein glorreicher Shuffleboard-Abend von mir, aber sehr, sehr schön. Waren wir zweimal da? Ich war Basti nochmal da, ne?
Du warst zweimal da, ich war 19 mit dir.
Und noch so eine schöne Käseverkostung gemacht im Keller und sowas, Bier und Käse. Also definitiv auch eine Brauerei, die man im Idealfall sich auch mal angeschaut haben musste. Und wie war das? Warst du Biertrinker vor 1985? Oder hast du gesagt, die Klassiker, ne? Und wie war das dann das erste Mal, als du das dann in die Hand gedrückt gekriegt hast?
Also ich bin natürlich nicht als Kind in dem Thema Bier so drin gewesen, sondern man hat geguckt, was der Vater oder der Opa auf dem Tisch hatte. Und das sind so prägende Marken gewesen. Und Geschmack, Bier, Kindheit, bitter war nicht mein Ding.
Ja.
Also ging gar nicht. Genauso Wein viel zu sauer.
Ja.
Von daher habe ich auch nicht die Jahre gehabt, wo ich mich mit 16 mit anderen Kumpels, wenn wir ins Kummersaufen gestürzt habe. Sport spielt ja eine Rolle, aber auch mal ein Bier. Aber mir hat es eigentlich nie so geschmeckt. Und ich glaube, wenn ich mal zurückrechne, war das die Zeit in Deutschland, als der Übergang von Export auf Pilsner Biere stattfand. Und diese Pilsner Biere waren für mich immer No-Go, war immer zu bitter, ging gar nicht,
ja.
Überhaupt nicht. Ja. Und deshalb war tatsächlich die erste Begegnung mit Sam Adams so, wow, die Farbe war anders. Es war, ja, irgendwie, ich bin mal gespannt, wie es heute schmeckt, ob ich das noch so in Erinnerung habe oder ob das sich vielleicht verändert hat und. Also einmal rein riechen und schmecken.
Ja, also auch schon von der Farbe her sehr, sehr sexy und gar nicht so eben das, was man jetzt von einem typischen, Reinhold war ja gerade auch erst wieder in den USA, gab es in der Texas Tavern wahrscheinlich sogar auch Boston Lager, könnte ich mir vorstellen.
Nee, es gab was ähnlich aussah und wahrscheinlich auch gleich ähnlich schmeckt, aber es nennt sich dann Karabock. Also hat eher was mit einem Diebels Alt zu tun.
Okay.
4,8%, wo der Deutsche sagt, boah, Bock. Also jetzt nicht genau.
Mach Bock vielleicht, ja.
Ähnlich, ja, ein Session-Bock. Aber nee, tatsächlich in der Tavern gab es natürlich meistens irgendwie Miller Lite und Bud Light. Und das gibt's auch immer noch zu Genüge in den USA, auch momentan heute.
Ja.
Aber das ist ja das, was... das macht ja dann auch teilweise auch ein bisschen mehr Spaß dann, ne?
Ja, ja, ja. Und ich glaube, mittlerweile macht Samuel Adams, glaube ich, sogar mehr Sachen außerhalb vom Bier. Ich glaube, ihr Hard Seltzer und Hard Lemonade-Serie ist, glaube ich, gigantisch groß mittlerweile. Aber das Boston Lager natürlich 5%, der absolute Klassiker. Fällt mir gerade ein, ich habe sogar schon mal hier eine Statue auch in Boston gemacht, auf den Spuren von Sam Adams oder sowas. Also auch das war sehr, sehr schön. Hast du schon rein geschmeckt, Axel? Schmeckt es noch so? Weckt es noch Erinnerungen?
Nicht mehr ganz. Schon so lange her. Aber nein, auf den ersten Eindruck, nach vielen, vielen Jahren, super lecker. Also schönes, weiches Mundgefühl, leicht karamellig, angenehmer Duft, angenehm in der Nase und irgendwie ausbalanciert, kann man unglaublich gut trinken.
Ich finde auch, die Trinkbarkeit ist unheimlich hoch, zeitgleich aber auch die Komplexität. Also ist jetzt vielleicht nicht eine 5 von 5, aber ist mindestens irgendwo zwischen einer 3,5 und 4, weil eben auch hier dieses Spiel aus, was sich ja schon in der Farbe ankündigt, ne? Also man weiß, okay, hier wird auch irgendwas mit Malz gleich kommen.
Mhm.
Und dann hast du eben aber auch das Malz, so ein bisschen, ne, so ein bisschen Karamell, aber auch schon fast so ein bisschen Toffee, fast schon ein bisschen Schokolade. Und dann kommt noch dieser fruchtige Hopfen da drauf, der auch nicht irgendwie einfach Hopfenextrakt reingeballert ist oder sowas, sondern dann wird es auch so ein bisschen fruchtig, ein bisschen beerig, ein bisschen Zitrus. Also ich bin schwer begeistert. Also ich hatte jetzt auch wahrscheinlich 3 Jahre nicht oder sowas, müsste ich gleich mal bei Antep gucken. Aber ich bin schwer begeistert. Reinhold, wie schmeckt's dir?
Absolut, ich wüsste jetzt aus dem Kopf nämlich auch gar nicht, wann ich das wohl zuletzt getrunken haben könnte. Aber es sind ja auch so klassische Biere, die man, wenn man die irgendwo sieht, ne, dann trinkt man das immer eine sichere Bank. Aber es ist jetzt nicht zum Beispiel, wo ich mich wenn ich jetzt jeden Tag Samuel Adams trinken würde, würde ich mich denken, ach, gestern habe ich noch eins getrunken und vorgestern habe ich noch eins. Oh, sondern es ist immer das, was so ein bisschen einen begleitet, so durch die Craft-Beer-Welt, so in Sierra Nevada Pale Ale oder sowas. Ne? Es ist immer wieder schön, das zu trinken und immer wieder super, das zu trinken. Und das bringt einen auch immer so ein bisschen wieder, das erdet auch einmal so ein bisschen. Ne? Es ist nicht immer nur das vollgestopfte Quadruple-Niper oder das Barrel-Aged Imperial Stout, irgendwie in 6 Fässern gelagert. Auch alles lecker, auch hat alles seine Berechtigung und so weiter. Aber das kannst du ja nicht jeden Tag saufen. Irgendwie hast du den.
Kann nicht, wohnt in der Wilhelmstraße.
Ja, irgendwann sagt das Konto und die Leber nein. Aber das geht immer.
Wir haben ja in den letzten Jahren so ein bisschen gelernt, der Craft-Bier-Trinker trinkt ja leider fast kein Bier mehr zweimal. Aber wenn es tatsächlich so eine Best-of-Craft-Bier-Bar wäre, die irgendwie 30 Hähne hat, also das hätte ich schon mal gesetzt. Und so ein Sierra Nevada Pale Ale vielleicht auch schon mal gesetzt und sowas, ne? Und dann hast du eigentlich nur gute, tolle Biere. Ich habe lustigerweise gerade auf Antep festgestellt, dass ich es anscheinend noch nie eingecheckt habe.
Oh, eine Sünde bei Antep, huiuiui.
Ja, also,
aber auch interessant, wenn man sich jetzt die größeren amerikanischen Brauereien heute mal anguckt, was ist das Besondere bei denen und bei Sam Adams? Du sagtest zwar jetzt, die machen sehr viel Volumen mit anderen Getränken, Hard Seltzer, was aber auch wieder total in den Keller geht. Mhm. Und immer wieder neuen Kategorien, die dort erfunden werden. Das ist im Prinzip, Boston Lager ist eigentlich so die One-Brand-Geschichte, weil uns jetzt schon schwerfällt zu sagen, was sie alles noch machen. Natürlich haben die verschiedene IPAs und, und. Der Kreis hat sich immer geschlossen. Wir haben jahrelang auch das Ratsherrn-Projekt in der Schanze mit aufgebaut.
Ja.
Und zu einem dieser Craft Beer Days erschien dann ein amerikanischer Brauer. Einige Monate vorher, eigentlich bevor wir überhaupt gestartet sind, stand er auf der Matte mit seiner deutschen Frau und sagt, ja, er würde für Boston Lager in die Experimentierbrauerei machen.
Ich glaube, ich kenne den Brauer.
Kennst du ihn, ne? Ja. Wir sprechen über ihn, Peil. Und brachte so als Kickoff eine kleine Box mit vier verschiedenen IPAs. War natürlich Wahnsinn damals.
Ja, ja, ja.
Die haben ihn dann spontan eingeladen zum allerersten Craft Beer Day. Da kam auch, das Bier musste eingeflogen werden, weil das nur noch sehr kurze Zeit war, um es überhaupt über den Atlantik zu bekommen.
Ja.
Und so starteten wir durch mit dem allerersten Craft Beer Day in den Schanzenhöfen. Und eine von diesen 7 Brauereien, waren ja nur 7 dabei, war dann Boston Lager. Und für viele, die in Deutschland, die uns damals besucht haben, auf der Veranstaltung, war das so, wow, ihr habt ja alles möglich gemacht. Eine amerikanische Brauerei, die wir auch schon mal irgendwie, von der wir gehört haben oder mal getrunken haben. Cool. Ian ist ja heute nach wie vor in Hamburg und macht Entwicklungen. Und für Ratsherrn, ein fantastischer Brauer, der damals durchaus ganz viel Know-how und Wissen mitgebracht hat hier nach Hamburg und sicherlich ein Innovationshelfer war, damit sich viele weitere Biere hier entwickeln konnten.
Da bin ich auch ich bin ihm auch immer noch ein Kollaborationssud, quasi ein Gemeinschaftssud schuldig. Rainer, weißt du noch, welches Bier wir ihn und ich noch zusammenbrauen wollen?
Das Bad Day?
Genau, das Bad Day sollte dann ein Good Day werden. Da muss ich ihn mal, immer wenn wir uns zum Senatsbock anstich, dann sehen, muss ich ihn nochmal drauf ansprechen, dass wir das immer noch mal machen müssen.
Wie oft fragst du das jetzt? Wie viele Jahre in Folge?
Auch regelmäßig. Ja. Also Bier wird ja wahrscheinlich von 2018 oder sowas gewesen sein. Also seit 6 Jahren sind wir uns eigentlich einig, dass wir das machen wollen. Vielleicht, jetzt haben wir heute die große Chance, vielleicht ziehen wir noch Überquellen mit rein und wir brauen es dann hier mit Rasmus zusammen. Und dann wird es ein extra good day oder was. Aber wir gucken mal. Genau, ich habe gerade nochmal aufgerufen, Craft Beer Day 2013, das war unser erster Besuch und wäre es da kacke gewesen, Axel, muss man auch sagen, vielleicht hätten wir dem Craft Beer da schon abgeschworen. Aber ich weiß noch, wir sind reingekommen, Crew Republic, die hatten damals noch Crew Ale Werkstatt, ihre Etiketten drauf, meinten sie, ja, aber demnächst heißen wir Crew Republic. Dann sind wir weitergegangen und dann hörte ich schon so jemanden schreien, der schrie, das Herbste Pilz Deutschland. Steffen Breu von Riegele, den haben wir da dann das erste Mal kennengelernt, da sind wir wieder einen Stand weitergegangen, dann haben wir den Sebastian von Kraftbräu getroffen. Dann sind wir nochmal weitergegangen, dann haben wir die Jungs von Meisel getroffen, wir haben Kehr wieder zum ersten Mal getroffen und wir haben zum ersten Mal mit dem Mikkeller Black ein 16- oder 18-prozentiges Imperial Stout getrunken. Also das war für uns ein Abend, der uns, oder ein Nachmittag und Abend, der uns nachdrücklich verändert hat in der Art und Weise, wie wir, welche tollen Leute wir damals kennengelernt haben, inklusive dir. Wobei ich glaube, wir haben tatsächlich vorher schon telefoniert gehabt zu dem Thema. Und dann eben auch, welche tollen Biere wir kennengelernt haben. 2013, muss man sich mal überlegen, wie du schon nicht gesagt hast, da war es nicht so, dass es 18 Craft-Beer-Läden in der Stadt gab, ja?
Nee, das war grundsätzlich total spannend, weil wir kannten natürlich ein bisschen was aus dem Ausland an Veranstaltungen, wie Dinge, wie lässig man mit Bier in anderen Ländern umgegangen ist. Das deutsche Trinkverhalten war natürlich immer anders. Wir wissen alle, dass wir auf Marken und nicht auf Bierstile erzogen sind und so weiter. Und hatten dann auch mit Rastal Kontakt, die uns damals einen Craft Bierglas vorgestellt haben, was so überhaupt nicht nach Bier aussah. Und haben dann einfach das Experiment gemacht am Eingang. Liebe Gäste, kommt rein, ihr müsst euch ein Pfandglas mitnehmen. Kostet 5 Euro, kriegt ihr näher zurück. Und da war der Willi-Becher, der ist typisch das urdeutsche Bierglas. Und das Rastal, der Craftmaster von Rastal, Verkostungsglas. Ich weiß gar nicht genau, wie es jetzt heißt. Aber wir wissen, diese Urtulpe, was sogar von Rastal Italien entwickelt wurde. So, und 80% der Gäste haben sich für das Rastalglas entschieden.
Meinst du die Teko-Pokal?
Teko-Pokal, ganz genau. Ja. 80% haben sich für den Teko-Pokal entschieden. Willi Becher stand blöd in der Ecke. Und jeder fand es cool, mit so einem untypischen Bierglas rumzulaufen, mal die Nase reinzustecken, weil das war ja genau das, was die Brauer, die hinter den Ständen, eigentlich gesagt haben, hey, na klar, wir machen etwas anderes Bier, aber vielleicht nicht gleich runterschütten, nimm mal die Nase rein, wie findest du das und so weiter. Und das war natürlich ein super Aha-Erlebnis für uns alle. zu sehen, dass es die Menschen gibt, die Bock auf sowas haben, und hat uns dann auch bestärkt, natürlich das Sortiment in den Schanzenhöfen auch im Craftbeer-Shop entsprechend anzupassen und auszubauen. Also es war eigentlich ein Kickoff für vieles in Norddeutschland.
Das war so ein bisschen die Zeit, wenn wir nochmal zurückgehen. Wir haben die San Francisco-Sache, dann ging es nach Südafrika für dich. Das Thema Wein kennengelernt, das Thema aber auch dann natürlich Craftbeer kennengelernt und dann nach Deutschland. Und dann gab es für dich aber auch keine andere Option, als dann eben in Hamburg zu sagen, jetzt muss ich ja auch was mit Craftbeer machen. Eben um das alte Mädchen, Ratsherrn, Craftbeer-Store, Craftbeer-Festival und so weiter. Deswegen, wo ich ganz am Anfang gesagt habe, der Begründer mit der Hamburger Craftbeer-Szene, also die wäre wahrscheinlich auch ohne dich irgendwann gekommen, aber nicht so früh und wahrscheinlich auch nicht in diesem Ausmaß, in dieser großen Welle.
Ja, heute geht's um Lieblingsbiere, das stimmt. Und zwischen San Francisco und dem ersten Craftbeer, da liegen viele, viele Jahre dazwischen. Ah. Und du hast völlig recht, ich habe dann tatsächlich nach dem Surfen erstmal in Deutschland lange gelebt. Dann sind unsere Kinder zur Welt gekommen, wir sind nach Südafrika gegangen, haben da 10 Jahre knapp gelebt. Und in Südafrika war es so, dass parallel auch ein Freund, sag ich mal, umgezogen ist, der damals schon viel mit Wein gemacht hat. Und der hat mir dann in Südafrika im Prinzip Wein erklärt. Wie funktioniert das? Wie kann man überhaupt einen Geschmack beschreiben? Weil passig sind wir alle gut. Ja. Wenn du sagst, jetzt geh mal ran und merkst du dir diese Röstaromen, stimmt. Aber die so selber rausschmecken, ist für viele schwer. Und dann kam natürlich auf einmal Bewusstsein, stimmt, Wein schmeckt so, deutscher Riesling ist ja was wirklich unvorstellbar geil ist, was geliebt wird auf der Welt, so in Deutschland, so what. Und dann fingen die ersten Craftbrauer in den Weinbergen in Südafrika an, Biere zu brauen, so ein bisschen wie in Italien auch. Und das fand ich natürlich total spannend. Und auf einmal gab es auch eine Bewegung in Südafrika, bevor wir jetzt in Hamburg sind oder angekommen sind, wo einfach eine große Auswahl war, wo teilweise importierte Sachen auch dort zur Verfügung standen. Und das war schon spannend zu sehen. Und viel interessanter war auch zu sehen, diese Trinkgewohnheiten, dass manche Männer vor allem, nicht Frauen, nein, ich will meinen Pilz, das geht nur so.
Ja.
Und teilweise in Urlaubssituationen sich haben auch mal begeistern lassen und geht auch anders. Wusste ich gar nicht, dass Bier auch anders geht. Es war eine super spannende Pionierzeit und hat noch ein bisschen länger gedauert, bis dann in Hamburg, ja, natürlich die Schanzenhöfe und andere, sag ich mal, Kneipen entstanden sind, die sich für mehr Bierauswahl entschieden haben.
Ja.
Super, super interessante Phase. Und was mich besonders interessiert hat, dieses, nee, wird alles nicht funktionieren, wie soll das denn überhaupt gehen, zu zeigen, nee, das kann gehen, das funktioniert. Wenn gewisse Mechaniken geändert werden und ich nicht nur Marketing mache und tolle Poster oder Billboards hinstelle, sondern die Leute abhole, was erklären kann und sagen, Vorschläge machen kann und versuche, über das Produkt zu sprechen. Und das Schöne ist, es geht ja nicht nur um Bier, es geht ja um so viele andere Sachen. Wir haben heute in all den Jahren ein anderes Verständnis für Brot, für Käse, für Wurst bekommen, was ja auch unendlich wichtig ist.
Ja. Sollen wir mal gucken, Rainer, bist du gespannt, was Axel vielleicht als zweites Bier?
Ich bin gespannt, hätte? Ja, absolut.
Okay, geht los.
Wir gucken mal. Was hättest du denn heute doch so Wünsche, also wo du sagst, so, ja, also ich hoffe, der Axel ist auch ein Barley-Wine-Fest.
Nee, überhaupt nicht. Ich bin ja Freund aller Bierstile und warum wird dir so gelacht?
Auch das alkoholfrei?
Ja, das lacht mich ja hier gerade schon links an. Und von daher, ich bin da der festen Überzeugung, dass das jetzt hier nicht minder geschmackvoll wird und sehr spannend, das mal mitzubekommen, weil ich bin ja erst ein bisschen später nach Hamburg gezogen, also ich bin ja 2017 erst nach Hamburg gezogen und das heißt, ich habe das natürlich da im Vorfeld schon ein bisschen was erlebt.
3 Monate vorher nach Hamburg, 4 Monate vorher nach Hamburg.
Ja, aber du warst ja öfter hier schon.
Achso, okay.
Ich war ein armer Student. Ja. Jetzt bin ich natürlich ein wohlhabender Privatier.
Der damals noch bei mir auf dem Balkon nachts schlafen musste.
Richtig, also eine Nacht nur, weil Dennis mich nicht reinließ. Aber,
ja, die Geschichte war ein bisschen anders. Reinhold ist noch im Anschluss an meine Geburtstagsfeier, dachte so, jetzt muss ich auf jeden Fall noch auf die Reeperbahn.
Mit Hendrik, ja.
Und als er dann nach Hause kam, also mir nach Hause kam, waren alle anderen schon am Schlafen und Reinhold
ja, so wie ich es richtig gesagt habe.
Ende, nicht auf Ende Oktober, Momentchen auf.
Und dementsprechend habe ich das ja alles generell dann jetzt erst ab 17 hier so erlebt, wie es jetzt ist.
Ja.
Es hat sich jetzt ein bisschen was geändert natürlich, aber so die krassen Anfänge, das habe ich alles gar nicht mitbekommen und dementsprechend immer sehr, sehr spannend ist, das zu hören, auch von Leuten, die das erlebt, mitgestaltet, mitgeprägt haben. Von daher, ich bin heute fast mehr Zuhörer als Mitproduzent hier.
Und gerade hast du ja schon ein Keyword genannt, alkoholfrei, denn wir haben jetzt ein alkoholfreies Bier im Glas. Es ist eins der meistprämierten alkoholfreien Biere, die ich so kenne, wahrscheinlich mit dem Kehrwieder Kreativbrauerei UNN zusammen. Das ist von unseren Freunden Maisels Weiße, das Maisels Weiße alkoholfrei.
Genau, es geht ja um Lieblingsbiere.
Ja.
Und das eigentliche Lieblingsbier von Maisel kann ich leider nicht mehr auf den Tisch stellen, weil es war ein Once-Off-Suit.
Ah, welches war das?
Und das ist die Geschichte, die hinter diesem Bier eigentlich steht. Und da habe ich mir überlegt, ich muss jetzt ein anderes mitbringen.
Ja.
Und ich wurde irgendwann mal im Laufe der letzten Jahre gefragt, so, Axel, hört mal auf, alles interessant, kennst viel. Wir verfrachten dich jetzt auf eine einsame Insel. Da hast du dein Wasser, da kannst du jeden Tag das Gleiche machen, surfen und so weiter. Darfst nur ein Bier mitnehmen. Welches nimmst du mit? Dann habe ich mich damals für weiße Alkoholfrei entschieden.
Ja.
Die eigentliche Geschichte, die ich erzählen möchte, ist eigentlich, wir sind ja jetzt schon in den Schanzenhöfen angekommen. Wir haben über den Craft Beer Day gesprochen, über internationale Brauer, die gekommen sind. Du sagtest auch, einer der Brauer war Jeff Meisel, der da mit seinen 0,75 Liter Flaschen stand und die tatsächlich nicht in Bayreuth, sondern in Hamburg der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Das war damals auch mit viel, sag ich mal, Vorbereitungszeit verbunden. Drei verschiedene Biere, die es damals gab. Und sicherlich auch eine große Angst im Frankenland, so ein Bier zu so einem Preis überhaupt vorzustellen.
Ja. Also wir haben 2,99 oder 3,49 oder was. Ne?
Ja.
Übrigens, wenn ihr die nicht gesehen habt, die haben gerade in den letzten 6 Monaten einmal die Logos komplett überarbeitet. So müssen jetzt in diese Art Direction auch, wo sie auch das Hotel und sowas haben. Also wenn ihr länger nicht reingeschaut habt, schaut mal rein. Die Meisel gibt's einen speziellen Namen, Craft Beer Edition, diese drei Jeffs, Max Chocolate Bock und so weiter und so weiter.
Ja.
Wir haben uns natürlich mit all den Gästen und Brauern aus dem In- und Ausland natürlich intensiver beschäftigt und angefreundet. Und Jeff Meisel war jemand, der nach einem Jahr, nachdem das alte Mädchen funktioniert hat, gesagt hat, Leute, ihr macht so einen Wahnsinnsjob hier. Das ist so toll, euch zu sehen. Das gibt mir auch so viel Mut, irgendwas mal in Bayreuth auf die Beine zu stellen. Da war noch gar nicht klar, dass das Liebesbier und die Meisel-Erlebnis weggehen wird und so weiter. Und was kann ich euch mal Gutes tun? War so, echt, da möchte uns einer irgendwas. Nein, er wollte irgendwie sagen, ey, ihr habt so ein cooles Team, eure Brauer, eure Serviceleute und so weiter.
Ja.
Und da habe ich gesagt, na, natürlich keine Merch-Sachen, keine T-Shirt-Caps oder irgendwelche Bibelschreiber. Jeff, was hältst du davon, wenn wir ein Collaboration-Bier machen? Und das war damals noch gar nicht denkbar in Deutschland, dass zwei Brauereien sich zusammentun. Das ist heute das Normalste der Welt, aber damals gab's das nicht. Und er hat gesagt, ja, wir brauen ja unsere Sude auch noch nicht bei uns in Bayreuth, sondern nebenan, 20 Kilometer entfernt, in einer kleinen Brauanlage. Was habt ihr denn für eine Idee? Und dann haben sich tatsächlich die Brauer ein bisschen hingesetzt und rausgekommen ist ein Weizenbock, ein Wheat IPA, wenn man so will. Und das Bier hieß dann Citrilla Wheat.
Das war mit euch zusammen?
Das war, genau. Das ist auf Untappd auch nach wie vor zu finden und so weiter, wurde damals unendlich gefeiert.
Das gab's im Chuck Club zwischenzeitlich vom Fass. Also ist schon ein bisschen was her. Erinnerst du dich noch?
Ja.
Die hatten Meisel Pale Ale. Ich weiß nicht, ob sie beides Meisel Pale Ale und das Citrilla vom Fass hatten oder ob sich das abgewechselt hat. Aber und auch noch relativ lang. Ich weiß gar nicht, bis 2018 oder sowas hätte ich fast geschätzt. Gab's das hier oben in Gehweite vom Fass, ja?
Nur auch dieses Ur-Citrilla war ein anderes, als dass es dann Jahre später klar. vom Fass gab.
Okay,
das war wirklich ein ganz besonderer Sud. Wir sind mit einer großen Truppe runtergefahren, haben das Bier gemeinsam eingebraut, haben Bayreuth kennengelernt, Gastfreundschaft, Frankenland, es war ein Traum. Und dann wurde das Bier in Hamburg vorgestellt, als Ratsherrn die Nanobrewery eröffnet hat, die kleine 5-Hektoliter-Anlage. Und bei der eigentlichen Brauereieröffnung bei Ratsherrn waren 10 Journalisten, bei der Nanobrauanlagen-Eröffnung waren es irgendwie 70. Die Bude war voll und die Brauanlage war aber noch nicht hochgefahren. Und dann war eben die Überraschung, dass nicht nur Oliver Nordmann alle Gäste begrüßt hat und so weiter, sondern auch Jeff Meisel eine Rede gehalten hat.
Ja,
was,
schön, ja.
Was macht der Brauer aus dem Frankenland? Und da sagte er, ja Leute, ganz einfach, wir haben einfach vor 5 Wochen hier die Ratsherren, alte Mädchenleute, mal ins Frankenland geholt, haben Bier gebraut und das schenken wir heute auch aus. Und jetzt kriegt ihr mal einen Vorgeschmack auf das, was hier auch auf der kleinen Anlage passiert. Also wirklich so die Idee von Collab. Dieses Bier war sensationell. Ich habe natürlich noch 2 Flaschen irgendwo stehen. Ist wahrscheinlich nicht mehr genießbar, aber es war was ganz, ganz Besonderes. Und Hamburg hat das wirklich damals im alten Mädchen abgefeiert und innerhalb von wenigen Tagen auch ausgetrunken.
Ja.
Das ist eigentlich die Geschichte hinter dem Lieblingsbier.
Ja.
Gibt's leider nicht mehr. Aber mein Zweitlieblingsbier ist einfach das alkoholfreie Weiße, die alkoholfreie Weiße. Und ich finde das Bier, so kann ich mir vorstellen, dass ich es auch noch in 30 Jahren trinken werde. Ist einfach so easy, gut, spannend. Lass uns mal reinschmecken.
Ich habe es auch gerade mal parallel aufgerufen. European Beer Star, Goldmedaille 2022, Goldmedaille 2023, 2024. Kommt ja erst in 3 Wochen. Können wir vorstellen, dass sie da vielleicht auch vorne dabei waren. Und bei der Finest Beer Selection in diesem Jahr 96 Punkte. Nur von einem einzigen Bier geschlagen, national. Störtebeker Nordic Hall. Nein, schönen Grüße. Großer Fan, generell die komplette Weißbier-Serie von Meisel, ganz, ganz vorne mit dabei. Was ich hier gern mag, mehr auch regelmäßig auch das Bernsteinweizenalkoholfrei von Störtebeker. Hier haben wir so ein bisschen, ich nenne es mal so ein bisschen den süddeutschen Touch mit drin. Da hat man noch so ein bisschen mehr Gewürznelke nach hinten raus. Ja. Und das macht es halt auch super spannend. Anders als das, also deswegen kann man es vielleicht gar nicht so im Direkt vergleichen, aber ich finde es super schön, angenehm trinkbar. Und ich merke es in den Tastings halt oft, wenn du mit Leuten über alkoholfreies Bier sprichst, dann ist oft immer, also es wird natürlich immer weniger, aber es gibt immer noch diesen Teil, die Leute sagen so, oh, alkoholfreies Bier, kannst du zum Gläser spülen oder hier zum Teller spülen nutzen oder sowas. Mhm. Und wenn man dann tatsächlich hier solche Schätzchen in der Hand hat, dann merkt man, Reinhold, dein Arzt hatte ja auch empfohlen, häufiger mal ein alkoholfreies
Bier. Das stimmt nicht. Nein, ich weiß nicht, was er mir empfehlen würde, wenn ich hingehen würde. Nein, aber der Trend ist ja vor allem jetzt so bei den jüngeren Leuten oder bei der nächsten Generation ist, dass der Trend nun mal zu auch weniger Alkohol geht. Das hört man ja halt auch immer wieder. Ich bewege mich jetzt nicht mehr so sehr in diesen Kreisen der jüngeren Leute. Aber was man so hört, und das ist natürlich alkoholfreies Bier, ist es ja deswegen ja steigend so in den Verkaufszahlen überall. Und damit kann man auch sowohl junge als auch ältere Leute abholen. Und alkoholfreies Weißbier für mich ja eins der Bierstile überhaupt, weil das geht halt immer und ich trinke es halt auch super gerne. Bei dem Bier finde ich es cool, dass es tatsächlich, also meistens geht es ja echt in diese bananige Richtung oder wenn es nelkig wird, wird es halt so ein bisschen, ja nicht gehaltlos, aber es wird so ein bisschen, ja, so ein bisschen leer im Mund, so ein bisschen weniger Körper. Und das hat hier tatsächlich beides, also genauso viel Nelke wie Banane hat den Körper. Mega gutes Weißbier.
Ich habe auch eine schlechte Nachricht für dich, Reinhold. Das Bier ist nämlich eigentlich gar nicht für uns konzipiert anscheinend. Auf der Homepage steht nämlich Maisels Weiße alkoholfrei. Ist das ideale Fitnessgetränk für den aktiven und ernährungsbewussten Genießer aus Bayern. Ach so, das Bier ist aus Bayern. Jetzt verstehe ich es. Nicht den Genießer aus Bayern. Okay, dann macht es natürlich Sinn. Ich denke, klar, nicht hier oder auf den Bayern hat. Aber Axel, ist tatsächlich auch alkoholfreies Bier für dich sowas, was du mal um 11 morgens vormittags aufreißt? Oder ist es dann eher so eine Nachsport-Abendsache? Oder ist dann tagsüber doch tatsächlich eher das Vitaminwasser?
Nein, also klar, das Wissen um Funktionsgetränke und isotonische Getränke ist natürlich da. Aber mein Trinkverhalten ist da ja klassisch. Ich kann irgendwie nicht in der Mittagszeit großartig alkoholfreie Biere trinken. Für mich ist das eher so eine Sache, so ein kleines Ritual am Abend, am Wochenende, beim Grill mit Freunden, am Wasser, wie auch immer. Deshalb, selbst wenn es aufgeht, aber ich finde es irre komplex. So ein Bier bewegt sich noch lange im Mund, in der Nase und so weiter. Das macht sie auch so spannend, auch gerade dieses Bier. Das ist wirklich nicht so rauscht durch und ja, kann man machen, sondern es wirkt noch ganz lange. Es ist auch eine recht würzige Komponente, kommt da noch mit rein. Ist das schon super gut beschrieben. Da bin ich eher, ja, vielleicht oldschool oder eher Hamburger. Ich weiß, in Bayern trinkt man selbstverständlich am Mittag schon mal ein Bier, aber wir im Norden haben da vielleicht ein anderes Trinkverhalten.
Dazu, wenn du, wenn du in Bayern mittags nur eins trinkst, bist du schon schräg angeguckt. Da musst du schon zweistellig anfangen.
Dazu aber auch eine schöne Geschichte. Ich soll dir auch schöne Grüße ausrichten von unserem Inhaber und Geschäftsführer Jürgen Nordmann. Der fragt nämlich immer, also meistens fragt er tatsächlich, wenn es ums Thema Hamburg geht, und wie geht's dem Reinhold? Und dann fragt er in den meisten Fällen aber auch da direkt, und wie geht's eigentlich dem Axel? Also auch da schöne Grüße auf jeden Fall. Und wo du gerade sagst, alkoholfreies Bier, auch schöne Geschichte, die ich an der Stelle immer erzähle. Wir waren in Stralsund, Reinhold war mit, wir waren mit Jürgen und mit Jens Mittagessen. Und die Dame kommt im Braugasthaus direkt neben der Brauerei und fragt so, was möchtet ihr trinken? Ja, Bernsteinweizen alkoholfrei. Und Reinhold hat sich auch, da muss man mal zeigen, der Biersommelier zeigt ja, die Amateure trinken der Uhrzeit nach, die Experten trinken dem Anlass nach. Und da hat Reinhold sich gedacht, was gibt's für einen schöneren Anlass, als hier jetzt in der Runde zu sitzen? Und hat sich einen Nordic Porter Eisbock zum Mittagstisch bestellt.
Es war damals doch in der 0,33er Flasche. Also.
Ja gut, jetzt 0,5, jetzt wirst du es nicht mehr machen, oder was?
Nee, ich war sehr verkatert, aber das Nordic Porter wurde von Jürgen mit einem sehr wertschätzenden Blick auch quittiert, muss ich sagen.
Ja. Wie ist das Thema alkoholfrei hier bei Überquell? Wie seid ihr da aufgestellt?
Alkoholfrei, ihr habt es schon längst gesagt. Der Markt entwickelt sich immer mehr Richtung alkoholfrei, Getränke, Biere, natürlich auch Spirituosen. Alkoholfrei wächst jeden Monat, jedes Jahr. Das ist einfach so.
Ja.
Aber ich würde auch sagen, nicht nur, weil es so gut ist oder besser ist, aufgrund weniger Alkohol, sondern weil es einfach geschmacklich immer besser wird. Mhm. Die alkoholfreien Biere werden einfach immer besser.
Ja.
Und das ist das ganz große neue Thema. Gott sei Dank hat die Bierbranche ein Thema. Das sind alkoholfreie Bier. Und interessant ist nach wie vor, finde ich, die von gewissen Brauereien hergestellten Großserien, die tatsächlich auch diesem Anspruch nahe kommen, oh, kann man durchlaufen, aber schmeckt ein bisschen chemisch oder. Und dann die wirklich richtig gut gemachten Biere. Wir haben ja unterschiedliche Verfahren, auch da muss man sich natürlich brautechnisch drauf einstellen. Aber so ein Bier, und das Schönste ist so eine Blindverkostung, mache ich auch noch ab und zu Brauereiführung, Blindverkostung, fange mit einem Bier an und stellt es auf den Tisch und dann die Frage, so wie viel Umdrehung hat das? Und bei den meisten kommt immer irgendwas zwischen 4,5 und 5% raus.
Ja.
Und dann, das ist mal das große Aha. So viel Geschmack? Wow.
Wir hatten jetzt erst nochmal das Thema, damals das erste, also für Deutschland, vielleicht sogar für die Welt, das erste alkoholfreie IPA, damals von Olli Wesselow, das ÖNN. Und wir hatten noch eine ungelabelte Flasche, das gab es noch gar nicht zu kaufen, kurz vor Weihnachten 2015. Und ich erinnere mich jetzt noch dran, ich wusste, was es ist. Und der Rest, für den Rest war es eine Blindverkostung. Und wer am nächsten dran war, war Ferdi, der gesagt hat, so ein Session-IPA. Ne? Mhm. Aber es ist tatsächlich Wahnsinn, wie viel sich auch im Kopf abspielt. Und man, wenn man einfach ohne vielleicht Vorurteile rangeht, sagt, so ein alkoholfreies kann ja nicht schmecken. Und man probiert es dann tatsächlich mal und denkt man so, wow. Zum Thema Weißbier habe ich immer gesagt, bei uns in der Elfi, ich sag, wenn wir einfach mal auf den Samstagmittag ab 12 Uhr ungefragt immer nur unser alkoholfreies Weißbier ausschenken würden, ohne dass wir es den Leuten sagen, 80% würden es nicht merken, ja, weil die Biere mittlerweile so gut, so geschmackvoll sind und in der direkten Verkostung Side by Side merkt man es dann natürlich, aber das ist echt, echt gut geworden, ja. Und also mit dem Maisel alkoholfrei macht man da auf jeden Fall nichts verkehrt. Wir haben ja auch letztes Jahr haben unseren Freund Micha von Maisel besucht und haben da auch nochmal eine kleine Führung gekriegt. Ist ja fantastisch, was du schon gesagt hast, ne? Also was Jeff Maisel da aufgebaut hat mit seinem Team. Sei es das Liebesbier, sei es das Hotel nebenan, sei es dann das Geschäfts- und Bürogebäude oben. Also wir liefen da nur so mit offenen Mündern durch.
Das Büro sieht aus wie das größte Coworking Space Frankens.
Ja,
ja, ich glaube, das ganz Besondere ist einfach, wir kennen uns in Großstädten aus, Berlin, Hamburg, München, Köln, Düsseldorf. Da wissen wir, dass es so und so viele Menschen gibt, die international sind, also Expats, die offen sind, die das kennen, die sowas sofort dankend annehmen. Aber in Frankenland, im beschaulichen Bayreuth, sowas auf die Beine zu stellen, und praktisch viele Besucher also überregional dorthin zu bekommen.
Ja.
Nicht nur wir Bierinteressierten, sondern Menschen, die davon gehört haben, die sagen, das ist ganz besonders, die Küche ist noch sensationell, die dazu passt und, macht das zu einem der einmaligsten Plätze momentan in Deutschland. Da gibt's kaum was.
Und wenn ich es rausgehört habe, warst du mit dem alten Mädchen die Inspiration.
Ja.
Oder der Funken, der dann gesagt hat, wenn es hier in Hamburg funktioniert, dann kann das auch in Bayreuth auch funktionieren.
Also sagen wir mal so, Jeff hat damals bei der Eröffnung vom Liebesbier schon gesagt, was ihn inspiriert hat. Und ich glaube, Hamburg hatte da immer einen bleibenden Eindruck und er hat auch ganz klar gesagt, das alte Mädchen war ein gewisser Pate dafür. Mhm. Es funktionierte. Neue Mechaniken, andere Wege, andere Servicekomponenten und so weiter und vor allem eine Riesenauswahl. Und dieses über den Tellerrand gucken war ja damals in der Zeit, Biere vom sogenannten Wettbewerber zu haben. Mhm. Also Biere aufzunehmen, die ja eigentlich mit mir in Konkurrenz stehen. Und das macht es natürlich unglaublich souverän, wenn du ein Haus hast, ein Zimmer hast, eine Bar hast und Dinge anbietest, wo eigentlich der Markenname drüber steht und du hast, sag ich mal, die Größe zu sagen, hier ist ein Schneiderweißbier. Ja. Ja, die Schneiderweiße, gutes Bier. Ja. Wahnsinn, das ist souverän, das ist richtig gut und für einen Gast ist das ein Traum. Und daher bist du gar nicht mehr vergleichbar mit anderen Locations, die einfach gebrandet sind von den Brauereien oder ihre Verträge haben nichts anderes machen dürfen.
Ja. Also glaube ich auch ein Thema, auch wenn ja dieser ganz große Craft-Beer-Boom so langsam ausfadet so ein bisschen. Ich glaube, mindestens eine gute Sache, die davon ja übrig geblieben ist, ist dieses, was man früher, konnte man sich nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie Warsteiner und Krombach ein Bier zusammen machen. Mhm. Aber was das Thema Craft-Beer so eben etabliert hat, dass eben die Brauerei aus Hamburg und die aus Bayreuth oder auch nachher vielleicht noch drauf kommende unterschiedliche Brauereien aus Hamburg auf einmal ein Bier zusammen machen, obwohl tatsächlich ja, jeder kämpft ja auch um den Gast. Ne? Wenn der Gast sagt, pass auf, ich kaufe heute 6 Flaschen Bier, Axel, dann ist dir wahrscheinlich natürlich am liebsten, der nimmt 6 Flaschen von euch und trotzdem dann, das ist selbst nicht selbstverständlich, trotzdem etwas, was die Craft-Beer-Branche eben etabliert hat, ja.
Ja, also es ist sogar noch dramatischer. Momentan kämpfen alle kleinen Buden oder Projekte ums Überleben. Und es ist nichts anderes mehr, was eigentlich passiert. Konsum hat sich radikal geändert, wird deutlich weniger ausgegeben in der Gastronomie, werden auch nicht mehr die guten, die teuren oder die aufwendigen Biere unbedingt im Handel gekauft. Wir hatten ja über Jahre so ein Welpenschutz von den großen Supermarktketten, die uns ganz viel Platz zur Verfügung gestellt haben, ohne dass wir dafür zahlen mussten. Mhm. Aber auch dort dreht sich die sogenannten Craft-Biere nicht mehr in der Form. Mhm. Und Sachen haben sich radikal verändert. Es ist schon heftig. Und trotzdem gibt's immer noch die Sachen, die gemeinsam laufen. Und das macht eben diese Mini-Branche oder die Branche so interessant. Und sicherlich auch, dass, die größeren Industriebrauer mit uns wohlwollender umgehen. Und uns nicht nur als Bedrohung sehen.
Ja.
Man muss aber auch sagen, es gab auch viele Craft-Bier, Brauer, die sehr, sehr arrogant und sehr heftig gegen die Industriebiere geschossen haben. Über einige Jahre.
Ich glaube, es gab auch mal einen, der hat irgendwie so einen Stein auf irgendwie Flaschen drauf fallen lassen in Berlin rein. Und du hast heute mal gesagt, die exportieren jetzt auch gar kein Bier mehr aus den USA.
Ja, ich habe vorhin erst gelesen, Stone, kein Export mehr außerhalb der USA. Also behalten ab jetzt quasi alles für sich.
Vielleicht macht das aber auch wieder ein bisschen besonderer. Wobei das letzte Stone, was wir getrunken haben, hier beim Doktor im Braustädtchen, das war das beste Stone, was ich seit langem getrunken habe.
Ich glaube, also Stone gehört ja zu Sapporo jetzt seit einiger Zeit schon und so wie ich gelesen habe, hieß es, man will sich auf den heimischen Markt konzentrieren und da bräuchte man wohl die Kapazitäten für und
ja. Hört sich rund an.
Nicht
ich glaube, der Auftritt in Berlin mit einem riesen Findling auf die Palette deutsches Bier war kein einschlagender Erfolg.
Zumindest an dem Tag war er einschlagend, aber
auf jeden Fall.
Dauerhaft. Ja. Axel, ich bin gespannt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir bewegen uns einer Timeline entlang. Kann es sein?
Genau, chronologischer Ablauf. Deshalb trinken wir nicht von leicht nach Ohr schwer, sondern einfach querbeet, so wie es kommt, wie es zusammenpasst.
Ja. Und ich bin gespannt, Reinhold, wo die Reise dann von Axel weiterging. Also ganz, ganz spannender Einstieg, ne? Hier in Hamburg. Wer Axel kennt, der weiß, der kommt nicht erstmal ruhig an und schiebt dann hier so eine ruhige Kugel. Altes Mädchen eröffnet, Craft Beer Day, Vollgas. Und du warst ja auch, wo wir jetzt hier bei Überquell im Brewpub sitzen. Es gibt hier einen vorderen Bereich. Das ist der Restaurantbereich, bekannt für seine Pizzen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir gleich noch ein Überquellbier vielleicht auch noch trinken. Dann vielleicht jetzt sogar. Denn, Reinhard, wir befinden uns ja in der Zeit des Frischhopfens. Also der Hopfen wurde geerntet vor 8 Wochen, 6 bis 8 Wochen. Und dann kommt jetzt so die schönste Jahreszeit im November, ist dann eben, wenn die Fresh-Hop-Pilz-Biere ins Glas kommen. Und da wird es auch demnächst nochmal eine eigene Sendung geben, denn unsere beiden Hobbybrauer, der Markus 1 und der Markus 2, haben ja das so ein bisschen perfektioniert, muss man schon fast sagen. Ich habe ein bisschen Angst mittlerweile, wie gut auch die Fresh-Hop-Hobbybraubiere in den letzten Jahren geworden sind.
Ja, und das, was mir gerade eingeschenkt wird, bin mir fast sicher, dass das auch das letzte Bier hier bei Überquell am Freitag war. Bin mir nicht ganz schlüssig, wie es geschmeckt haben könnte. Das war kurz bevor wir noch in die Schanze gefahren sind.
Natürlich.
Das ist mir fast ein bisschen leid. Aber das werde ich jetzt gleich im neuen nochmal mit vollumfänglichen Geschmackssinn aufnehmen können. Denn das Eisstockschießen war so anstrengend. Das
ist Zweiter geworden.
Geteilter
also
Zweiter
Team,
Platz.
Zweiten Team, ja. Geteilter Zweiter Platz. Herzlichen Glückwunsch.
Genau. Dankeschön. Und da man stärkt sich natürlich vor allem in flüssiger Form.
Klar. Das erste Überquell-Bier hier in der Runde. Das heißt, um in der Timeline vorzugehen, ich glaube 2016 war es, als ihr dann
2017 haben wir tatsächlich eröffnet.
Ja, 2016, als ihr das alte Mädchen verlassen habt quasi.
Genau, stimmt.
Ja. Und dann hier 2017.
Ein Jahr brauchten, um eine neue Heimat aufzubauen. Also wir sind ja chronologisch und ich glaube, ich habe 2014 das erste Mal mich mit einem Pilsener Bier angefreundet, oder 2015. Und zwar bin ich auf eine Flasche gestoßen mit Drehverschluss, Pyrasa Grünhopfen.
Ach, ja. Eins der besten, ja.
Ja.
Ja, Hopfenpflückerpilz, ja, heißt.
Genau, und dieses Bier fand ich ja so unglaublich. Ich konnte es gar nicht glauben, dass ich ein Pilsener Bier mag. Warum? Weil es ein bisschen milder war, weil es irgendwie, ja, cremiger war und fand ich so richtig gut und hätte nie gedacht, dass ich mich für einen Pilz mal begeistern kann. Hab dann nochmal die Webpage mehr rausgesucht, war schon nicht mehr zu kriegen. So,
die sind auch mal sehr, sehr früh dran. Ich muss tatsächlich einmal jetzt hier noch in Hamburg, immer ein guter Anlaufpunkt ist Getränke Greff. Da muss ich tatsächlich auch mal hin. Die sind nämlich immer auch sehr früh dran im Hüras.
Ja. Ja.
Hi.
Und also ich habe damals dann mitbekommen, okay, da wird ein anderer Hopfen verwendet. Das war, wie wir alle wissen, mittlerweile Fisch nach der Ernte sofort reingeschmissen und so weiter. Ich habe das Bier nicht organisiert bekommen. Also jetzt erstmal ein großer Süddeutscher in die Nähe von Nürnberg an die Pyrasa Brauerei, weil die haben mich echt zum Pilz gebracht. Und wir haben damals, Dennis hat es gerade angedeutet, 2017 sind wir gestartet mit einem bayerischen Braumeister, mit dem Tobias Hess, und hatten sofort als Idee, mit saisonalen Bieren zu machen. Und unser erster Aufschlag war auf der Internorga im März damals. Und wir haben uns nicht irgendwelche Businesskarten drucken lassen, sondern haben Bier fremdgebraut mit Sunny Spring hieß das und haben gesagt, im Frühjahr, das ist unsere Visitenkarte, steht hinten unser Name drauf, ihr werdet von uns so ein bisschen was hören. Wir fahren jetzt demnächst die Brauerei hoch und so läuft's. Und die Idee war natürlich in 4 Jahreszeiten, später kam dann noch der Senatsbock dazu, 5. Jahreszeit, im Prinzip etwas Saisonales zu haben. Warum braut man überhaupt saisonale Biere? Weil grundsätzlich gewisse Inhalte, Rohstoffe aus der Saison passen, aber für uns Gastronomen natürlich super ist, wenn ich in regelmäßigen Abständen immer wieder was zeigen kann, was neu ist. Warum es spannend ist, auch uns wieder mal zu besuchen, weil wir ein Bier am Start haben, was es eben nicht das ganze Jahr gibt wie die ewigen Klassiker. Und so haben wir uns dann auf die Suche gemacht nach unterschiedlichen Rezepturen und Dingen und sind dann irgendwann mal sehr aufwendig in den Süden gefahren, haben Hopfen mitgepflückt, wie blöd nach Hamburg zurückgebrettert.
Natürlich unter Beachtung der Verkehrsregeln.
Genau.
Gut, so schnell kann so ein Bulli, glaube ich, gar nicht fahren.
Doch, die können schnell fahren. Tobi konnte richtig schnell fahren. und haben verschiedene Sachen ausprobiert und sind dann aber auch irgendwann in Tettmann gelandet. Am Bodensee, also nicht in der Hallertau, was ja eigentlich so die präferierte Ära ist für den großen Hopfenbezug in Deutschland. Und fanden den Hopfen spannend und das Bier, boah, und es war sofort weg und irgendwie hatte das was. Und dann startete bei uns eine Zeit später die Eigenentwicklung eines Pils, das heißt heute Bambule-Pils.
Vielfach prämiert, jedes Jahres für Platinum und alles, ne? Also ist jetzt nicht irgendein Pilz, sondern ist tatsächlich eins der besten wahrscheinlich, ja?
Ja, ist ein, ich würde sagen, nach wie vor, also wir lieben es.
Ja.
Und diese Entwicklungsphase, man sagt ja mal, sowas dauert so lange und so, und wir haben mitbekommen, wie groß oder gering die Unterschiede bei Pilsner Bieren sind. Mhm. Und wir haben unendliche Verkostungsrunden gehabt, intern, war wirklich spannend und haben es auch blind gemacht. Und waren schnell am Punkt zu sagen, wir wollen nicht dieses typische überhopfte Craft-Pilz, was es ja auch gibt, was gar nicht mehr eigentlich die Charakteristik...
Eigentlich kein Pilz ja mehr ist, ne? Also steht, das Pilz ist noch auf dem Etikett,
ja,
aber
genau.
Drin ist eigentlich...
Das wollten wir auf keinen Fall, sondern wollten, wir haben, was schon der Charakteristik nahe kommt und trotzdem ein kleines, kann ja nur ein kleines Differenzierungsmerkmal. Und das ist eben über den Tettnanger und den Polaris-Hopfen haben wir hinbekommen und haben, finde ich, relativ gut geschafft, diese Grünhopfen-Aromatik auch ganzjährig in das Bambule reinzubekommen. Es war aufwendig und wir müssen sagen, viele der sogenannten Industriebiere waren richtig geil, also wirklich, wirklich gut.
Ja.
Und waren erstaunt, wie viel teure, mittelgroße Brauereien, wie schwach manche Pilsner von denen waren. Aber das ist auch natürlich subjektiv. Wir waren trotzdem meistens so 6, 7, 8 Personen bei uns in den Panels und da kommt man dann schon so auf den Schnitt, um irgendwie mal rauszukommen. Und ich glaube, das ist eine der spannendsten Aufgaben gewesen, die Tobi damals noch gemacht hat und unglaublich beharrlich durchgezogen hat. Weil es nicht einfach ist, glaube ich, so ein Bier in der Qualität zu brauen. Und wir sind ja auch gestartet mit dem Samuel Adams. Auch das hat ganz lange gedauert, um, sag ich mal, auf diesen Level zu kommen und so eine ausgefeilte Rezeptur zu haben.
Ja. Und Rainer, man kennt es ja gerade bei uns auch aus dem Ruhrgebiet und aus dem Rheinland. Also gibt es nicht wenige Pilzbiere. Aber ich habe zum Beispiel Pilz, ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal angefangen habe, dass mir ein Pilz geschmeckt hat, weil man eben auch diese Fernsehpilz, wir haben mal eine Männerabendsendung gemacht, Deutschlands beliebteste Biere und die 6 meistverkauften probiert. Würde ich mir niemals eins von kaufen und privat trinken oder sowas. Aber erst, wenn man dann anfängt und mal so einen Schönrammer trinkt, so einen Käsmann trinkt, so einen Riegele trinkt, so einen Bambule trinkt, vielleicht auch mal einen Fiegepilz und so weiter und so weiter. Also es gibt gute Pilzbiere da draußen, aber die sind natürlich dadurch, dass der meistproduzierte Bierstil eben auch ist in Deutschland, ist das nicht die Nadel im Heuhaufen, der Haufen ist noch sehr viel größer. Und deswegen ging es bei mir tatsächlich, dass ich meine Liebe zu Pilzbier entdeckt habe, ging tatsächlich relativ spät erst los. Wie ist bei dir?
Ja, tatsächlich auch. Ich weiß gar nicht, wann sich das irgendwie entwickelt hat. Ich habe als Jugendlicher dann voll irgendwelche Mischgetränke getrunken, wie irgendwie Rum-Cola und Lumumba und sowas. Was auch immer, nicht mehr. Das ging dann auch erst später los, und was natürlich die Craft-Pilze auch immer als Konkurrenz haben, ist natürlich der Preis der Großbrauereien. Ne? Also wenn der Kasten dann für einen Zehner, die glaube ich jede Woche, gab bei uns im Kaufland, das beste Land der Welt, den Kasten Köpi gab es, glaube ich, an 50 von 52 Wochen gab es den jede Woche für einen Zehner im Angebot. Da fragt man, würden sie sich auch fragen, warum kostet der Kasten jetzt aber 2,5 mal so viel, wenn ich, das ist doch auch ein Pilz, nehme ich doch den für 10er. Das hat mir doch auch immer gut geschmeckt. Und das ist natürlich dann auch ein bisschen die Herausforderung. Aber absolut, also ich habe tatsächlich Samstag erst, war ich im Braustädtchen und dann habe ich irgendwie 2 IPA getrunken und dann war noch Feierabend und dann erblickte mich ein Augsburger Herrenpilz im Kühlschrank. Ich dachte, na, das ist doch eigentlich ein guter Abschluss, jetzt hier noch einen Herrenpilz zu trinken.
Und was?
Es war kein Abschluss dann in dem Sinne. Es gab wohl noch 3 oder 4 Reisdorf-Kölsch vom Fass, eben sicher. Aber sonst, das war ein super, also wenn es wirklich der Abschluss gewesen wäre, ja, ist ein guter Abschluss, weil auch mit eins meiner Lieblingspilzbiere, dann kommt doch irgendwann tatsächlich der Gedanke, ne, wenn du dann stehst und denkst, trink jetzt noch das dritte IPA oder trink jetzt vielleicht lieber so ein geiles, leckeres Pilz, vielleicht einfach was in der Vielfalt, da sind jetzt vielleicht keine 12 Hopfen drin, das ist nicht die spannendste Hefe drin, aber es ist ein cleanes, sauberes, leckeres Pilz mit ein paar Ecken und ein paar Kanten, ja. Was dir aber schmeckt.
Wir machen in 2 Wochen eine kleine Ausflugtour nach Lübeck. Lübecks beste Pizza wird gesucht. Und ich habe die Tage mit Locations geschrieben und unsere Idee war, jede Location schickt quasi ihre Hausmarke quasi ins Rennen. Und einer antwortet dann auch so, sagt so, ja, aber eigentlich müsst ihr dann überall die gleiche probieren und sowas. Und also wenn du die Margarita irgendwo nicht essen kannst, dann ist der Rest auch nichts. Die sagt so, ja, ich verstehe vollkommen den Ansatz. Ich sag, beim Bier ist es ähnlich. Mhm. Ich sag auch da, böse gesagt, ein IPA kann jeder machen. Wenn es irgendwie einen Bierfehler hat, schmeißt noch ein paar Hopfenpellets rein und dann passt das schon. Aber so ein Pils oder so ein Helles, das sind eben dann auch Bierstile, die verzeihen dann auch keinen Fehler. Ne? Da muss man wirklich sauber arbeiten und da trennt sich dann tatsächlich oft ja auch die Spreu vom Weizen. Ja. Und ich habe gerade mal geguckt, das Überquell Fresh Hop Pils ist mein 9. höchst bewertetes Pils aus 10.600 Antep-Bewertungen. Also vor heute. Heute schmeckt es natürlich noch besser. Aber das ist schon ein schönes Bier, was ihr macht, ja?
Ja. Ist eine leckere Sache, vor allem das Spannende für die, finde ich immer, die nicht mitkommen können zur Ernte oder runterfahren, ist für so ein kleines Ritual, wenn der Kühlwagen dann hier ankommt, ja. Wir kriegen mal von einem befreundeten Autovermieter so einen Kühlwagen und die kriegen ein paar Kisten Bier später von uns, dann geht die Tür auf und dann kriegst du diese krasse Hopfenbombe hier auch zu spüren. Das ist ja so fantastisch, einen frischen Hopfen zu riechen. Ja. Und das mal bei einem Hopfenbauern zu erleben, ist eine der spannendsten Sachen, finde ich, aus dem Bierbereich. Ich glaube, wenn man den Aufwand eines Hopfenbauerns versteht, die Pflege, die Ernte, das Verpacken und so, Verarbeitung, Verpacken und so weiter. Wenn man das mal mitmacht, kann man nur mit einer offenen Nase durchs Leben gehen und versteht, was Bier so besonders macht. Und wenn man dann sieht, wie die Hopfendolden sich noch unterscheiden, was da drin ist und die ätherischen Öle, da entsteht auf einmal ein Verständnis für dieses unglaublich aufwendige, tolle Produkt, ne?
Rainer und ich haben ja das Glück, dass wir nahezu jedes Jahr bei der Hopfenernte auch sind. Und einmal war ich auch in Tettnang und da haben wir ähnlich das gemacht wie ihr, Axel. Ich bin gefahren und auf der Rückbank hat mein Biersommelier-Kollege Markus, wir sind morgens früh los, der hat noch eine Ranke, natürlich haben wir vorher gefragt, wir durften eine Ranke mitnehmen. Und dann hat er auf der Rückbank hinten gezupft und wir sind dann nach Dortmund gefahren zu unserem Hobbybrau-Kollegen Ferdi, der hat quasi dann schon eingemeischt und dann haben wir quasi auch den frischen Hopfen dann damit reingegeben und haben ein Frischhopfen-Hobbybrau-Bier gemacht. Mhm. Und auch das war super lecker. Aber einmal dieses, einfach tatsächlich auch mal, ich finde, das macht es auch immer sehr viel greifbarer. Ne? Du stehst im Laden, nimmst so eine Flasche mit, mal so eine Brauerei zu besichtigen und mal so beim Brautag dabei zu sein, vielleicht mal ein Hobbybrau-Bier zu machen oder eben auch mal so eine Hopfenernte einfach mal zu besuchen, einfach mal ein Gefühl zu kriegen für die Rohstoffe. Gibt dann eben auch eine viel, viel größere Wertigkeit, wenn ich dann eben im Supermarkt stehe und sage so, oh, nehme ich jetzt den 6er-Träger Überquell oder nehme ich den 6er-Träger Bitburger oder was auch immer. Ja, ne? Und ja. Dann weiß man, okay, warum kann das Bier von Axel nicht das gleiche kosten wie das andere Bier? Ne? Und ich finde, das ist immer macht das Ganze dann ein bisschen greifbar, wenn man das mal erlebt hat, wie viel Arbeit der Hopfenbauer da eigentlich schon reinsteckt.
Ja. Unsere Freunde Mike und Lissa haben ja mal zu Corona, als Corona losging, haben sie auch dann die Hopfenernte mal mitgemacht, wo sie gesagt haben, komm, jetzt fahren wir mal runter hier aus Hamburg und gucken uns das mal an, wie das alles so ist.
Nee, wir gucken das nicht mal an, wir arbeiten, also, wir machen 3 Wochen Hopfenernte, wo ich da schon gesagt habe, komplett bescheuert, wisst ihr, was das für ein Knochenjob ist?
ja, sie meint,
also und das war meint auch. Und die dachten wohl, dann pflückt man hier so ein bisschen, ja, ging das aus?
Ja, also sie meinten, das ist nicht nochmal zur Ernte, aber es ist schön, das mal mitgemacht zu haben.
Haben auf jeden Fall gut geschlafen, 3 Wochen lang,
ja,
oder?
Ja, ich denke auch, relativ sicher. Jetzt haben sie einen Hund und der ist das gleiche Glas.
Der düngt jetzt nur noch den Hund.
Ja. Ja, Axel, Daumen hoch. Auch das Bambule, wer es noch nicht getrunken hat, besorgt euch das mal. Wie gesagt, absolut lecker. Wir sind jetzt hier bei 4,7 und das mag ich ja auch mittlerweile, Reinhold. So ein bisschen ich finde es gar nicht schlimm, wenn so ein Pilz 4,7, 4,8 hat. Ruhig so ein bisschen leichter. Den Geschmack hast du ja so drin und dann kannst du noch eine Flasche mehr trinken.
Ja, auf jeden Fall. Generell mehr Frischhopfenbiere mit.
Ja. Wie gesagt, demnächst.
Und das ist immer sehr, sehr schön zu beobachten, weil das wird ja immer mitgefilmt und das gibt's ja immer auf Insta oder, ich guck's mal auf Insta. Und das auch immer sehr, sehr schön zu sehen, wie das da, ist jetzt keine Story, sondern da fahren jetzt wirklich 2-3 Leute runter und laden das ein und so weiter. Das ist ja immer das Schöne.
Ich glaube einfach, wenn du auch nicht viel Ahnung hast jetzt von Hopfen und Bier, du gehst so durch die Hopfenfelder, das macht dich einfach happy. Das sind aber wunderschöne Pflanzen.
Ja.
Es sieht unglaublich gepflegt aus. Also, es gibt Golfplätze, da ist alles mit der Nagelfeile gemacht, so ungefähr. Nagelschere geschnitten. Ja. Aber so ein Hopfenfeld im Anbaugebiet, das ist einfach ein Traum.
So ein Dolde aufreißen und das dann, wenn man diese fluffigen Dinger in der Hand hat, ist schon immer sehr, sehr schön.
Wir haben das einmal bei den Hopfentagen gemacht, damit die durch so eine, also die Hopfendolden frisch gepflückt und dann durch so eine French Press gejagt hat. Irgendwie
das war Fresh Hop.
Das war Fresh Hop. Ich glaube, Grundbier war dann meistens irgendwie Brofactum Kellerbier oder sowas und dann wirklich durch die French Press. Das hat tatsächlich geschmeckt, als würdest du in den Hopfen beißen. Ja. Axel, ich bin gespannt. Die Zeitreise geht weiter nach Boston Lager, dem Maisels, dem alkoholfreien Weizen und dem Überquell Fresh Hop Pilz.
Du bist geografisch bewanderter. Wie ziehen wir die Linie auf dem Globus?
Die rote Linie geht durch Lübeck.
Ach so, okay.
Nein.
Ich weiß nicht, was mit Pastry jetzt.
Scheiß Pastry. Ich gucke schon mal. Es ist ein Dosenbier. Und Rainer, würdest du sagen, Dosenbier macht glücklich?
Ja, wenn es auf jeden Fall im Licht steht, macht es deutlich glücklicher, als wenn es eine Flasche wäre. Auf jeden Fall. Und immer, also ich bin auch inzwischen, ich fahre ja auch meistens dann morgens irgendwo, ich fahre ja auch meistens morgens irgendwie mit der Bahn in die Heimat und sowas. Und ich habe inzwischen einfach dieses, wenn ich so eine Dose höre, das sind natürlich morgens um 9 Leute, die nicht das Bier aufreißen im ECE, sondern das sind natürlich Leute, die einen Red Bull oder Monster oder was auch immer trinken.
Ja.
Was natürlich deutlich ungesünder ist.
Natürlich.
Und
dich aber trotzdem oft nicht davon abhält, oder? Du bist doch ein großer Monster-Fan, ist
ja,
das richtig?
Ja, zweimal im Jahr trinke ich es, ein großer Fan. Und ich denke immer, da macht jemand ein Bier auf, da macht doch jemand ein Bier auf, da kriege ich direkt schon Lust auf die Heimat und auf das Bier mit meinem Vater. Oder mit Ben meistens, das will ich vorwiegend machen. Mein Vater ist jetzt nicht der Kraftbiertrinker in dem Sinne.
Und nachdem wir ja gerade schon mal für das erste Bier die deutschen Grenzen nach Westen hin überschritten haben, überschreiten wir sie jetzt nach Osten. Denn, Axel, was du jetzt hier hast, ist ein polnisches Bier.
Jo, es geht in der Chronologie weiter.
Ja, ja.
Und jetzt kommen Biere oder also mal einschneidende Erlebnisse so aus den letzten Monaten.
Ja.
Wir gehen nach Polen. Für einige ist das so echt. Warum nach Polen? Genau, die Frage habe ich mir auch vor einiger Zeit gestellt. Vor ungefähr einem Jahr wurden wir kontaktiert hinsichtlich eines Tap Takeovers und der Idee, ja, ein paar polnische Brauereien zu featuren. Und ein Tap Takeover heißt grundsätzlich, ich habe einen Tresen mit so und so viel Anschlüssen und übernehme dann Fassbiere in der Regel und gebe dem Brauer von einer anderen Brauerei oder einem anderen Land oder in dem Fall einer Vielzahl von Brauern aus Polen die Chance, einfach ihre Biere zu erklären und so weiter. So ist das ganze Projekt gestartet und habe das mit Rasmus und mit Torben besprochen. Und wie wollen wir sowas angehen und was heißt das eigentlich? War von euch schon mal in Polen? Nee, keiner. Soll aber toll sein.
Ja.
Das ist ein ganz tolle Festival. Und die können ganz viel und super und hin und her. Sag ich, ja, was hält uns davon ab, jetzt da einfach mal hinzufahren? Oder weiter, warum brauchen wir da nicht mal ein Bier? Weil in dem Moment, wo du mit Menschen nicht nur am Tisch sitzt, sondern auch gemeinsam was machst, lernst du viel mehr über eine Kultur, ein Land kennen und so weiter. Ich bin halt vor vielen Jahren schon geboren und mir müssen Vorurteile gegenüber Menschen aus unterschiedlichen Ländern auch, sag ich mal, groß geworden durch Gesellschaft, Schulen und so weiter. Und habe mich dann gefragt, wir grenzen an Dänemark, an Holland, an Belgien, an Frankreich und Österreich und Schweiz, in Tschechien, aber was weiß ich eigentlich von Polen? Gar nichts. Und wir sind tatsächlich nach Polen gefahren. Und das war eines der größten Erlebnisse und nachhaltigen Erlebnisse, die ich in den letzten Jahren wirklich hatte.
Krass, ja.
Weil sich viele Perspektiven komplett geändert haben für mich. Und das Schöne war, wir sind nach Poreba gefahren, zu Moonlark, eine Brauerei nördlich von Katowice. Mhm. Das sind gut und gerne so 900 Kilometer von Hamburg. Ist so ein Stück. Hatten dort mit einem
Also Tobi fährt 2,5 Stunden.
Ja, Tobi war nur nicht mehr dabei. Rasmus saß vorne rechts.
Ja gut, der kommt auch gut ans Pedal.
Wir sind vernünftig gefahren. Wir sind dann dorthin und haben die beiden Macher von Moonlark kennengelernt, am nächsten Tag gebraut.
Das heißt, die kanntet ihr aber gar nicht vorher?
Gar nicht. Das war ein telefonischer Kontakt, ein E-Mail-Kontakt. Natürlich wurde die Rezeptur abgestimmt, wir haben uns auf den Bierstil geeinigt, wir haben uns grob darauf geeinigt, wie das Ganze auch aussehen soll, weil zum ersten Mal oder in dem Fall zum dritten Mal haben wir eine Dose abgefüllt oder abfüllen lassen und sind dann von Poreba weiter nach Krakau und nach Breslau. Und bei der Recherche, ja, was gibt's da eigentlich so, sind wir fast umgekippt, ne? Die Anzahl von Pubs und Brauereien und. Und sage ich mal, all das war so ein Flash von neuen Erfahrungen. Und die Frage, warum guckt man denn immer nur nach Kopenhagen und Dänemark, die gelobte Stadt im Food- und Bierbereich und so weiter? Und wir wissen heute, Polen ist so abgedreht, so abgefahren. Wir haben nur einen kleinen Teil davon gesehen, sind super empfangen worden, also sag ich mal, zurückhaltend empfangen worden. Der Partner Michael von Moonlark sprach Deutsch, das hat er uns aber nicht gesagt. Und erst beim Verabschieden hat er mit uns dann Deutsch gesprochen, weil er ein bisschen checken wollte, wie wir reden. Ja, aber wir sind nicht durchgefallen, ganz im Gegenteil. Okay, okay. Pavel und Michael haben uns dann gesagt, wo wir welche Freunde von denen treffen können, wo wir hinfahren sollen, wurden da echt mit offenen Armen empfangen. Und das war wirklich unglaublich spannend. Erstmal zu erleben, wie dort Bier gebraut wird, welche Ideen, welches Handwerk können, Skills dahinter sind. Und dann eine Komponente, die für uns in Deutschland gar nicht so eine Komponente ist, aber dort eine große Rolle spielt. Und zwar waren auffällig viele italienische Biere auch dort. Mhm. Und auch Collabs mit italienischen Brauereien. Und auch eine besondere Beziehung zum Frankenland. Okay. So, ja. Das haben wir auch erstmal nicht verstanden. Und dann ganz zum Schluss in der letzten Stadt in Breslau sagte jemand, ja, ist doch ganz einfach. Wir sind alle Katholiken und wir verstehen uns einfach untereinander. Das ist ein gewisses Vertrauensverhältnis. Ja. Und Italiener denken ähnlich wie wir. Ja. Deshalb machen wir so viel gemeinsam. Okay. Deshalb passiert das so. War mal interessant. Sowas haben wir in Deutschland eigentlich gar nicht. Man fragt ja nicht, welche Konfession du hast. Es spielt keine Rolle. Aber dort spielt es tatsächlich eine andere Rolle. Auf jeden Fall hat dann ein paar Wochen später hier der Craft Beer Day, dieser Tap Takeover stattgefunden. Taste of Poland haben wir das genannt. 13 verschiedene Biere am Start. Und haben so ein bisschen versucht zu vermitteln, was wir erlebt haben. Die Bandbreite der Biere war hier unglaublich. Und ich bin mir sicher, in den nächsten Jahren wird es noch viele spannende Impulse aus Polen geben.
Deswegen wäre jetzt die Frage gewesen. Ich war entweder arbeiten und oder wahrscheinlich sogar im Urlaub.
Ich war auf jeden Fall da relativ lange, glaube ich.
Dann war ich auf jeden Fall leider nicht in der Stadt an dem Tag. Aber ist das vielleicht was man regelmäßig machen kann? Kann man überhaupt in der Craft-Bier-Szene von Regelmäßigkeiten sprechen, weil es so viel neue Sachen immer gibt? Kommen die nochmal zu Besuch? Also den hat es hier, gehe ich mal von aus, jetzt gefallen.
Also ich glaube, den hat es gefallen.
Oder seid ihr mal im Gegensatz jetzt auf einem polnischen Craft Beer Festival? Das wäre doch auch was Schönes, oder?
Auf jeden Fall. Ja. Also wir haben jetzt schon uns so ein paar Sachen für nächstes Jahr überlegt.
Okay.
Und Polen steht weiterhin ganz weit oben auf der Liste. Es ist so eine andere Grundstimmung. Da ist es selbstverständlicher, es ist nicht so übertrieben, wie bei uns damals die Entwicklung war. Der Marktanteil der Craftbrauer und der Biere ist anders. Die haben zum Beispiel stolz erzählt, dass sie bei Lidl verkaufen. So. Und bei uns so, der Blick auf Lidl ist erstmal nur Lidl. Ja, aber mehr geht gar nicht hier in Polen. Da wird die Marke scheinbar ganz anders wahrgenommen. Und da sind richtig stolz. Hey, wir haben unser Produkt bei Lidl reinbekommen und hin und her. Also von daher entsteht auch sowas wie eine neue polnische Küche. Das ist nicht nur Fleisch und schwere Soßen und so weiter. Und wie gesagt, die Bandbreite von Bierstilen, die dort gebraut werden, also traditionelle polnische Sachen, Dinge, die die Polen immer früher auch in alten Zeiten, kommunistischen Zeiten gerne aus Tschechien geholt haben, also Pilsner, Bohemian-Pilsner spielt eine große Rolle, aber dann auch natürlich alles im IPA-Bereich und so weiter. Wir haben jetzt ein Double IPA hier.
Genau, Double Hazy IPA hat 8,2% Alkohol, ganz genau. Wenn man rein riecht und rein schmeckt, dann kommt man auch relativ schnell auf die Hopfensorten, die drin sind. Denn Reinhold, ist so eine richtige Kokosnuss-Bombe. Und da gibt's ja natürlich zwei Hopfensorten, die da für zuständig sein könnten. Was würdest du schätzen?
Ja, Sabro und das andere war...
Denk mal an Simeon. Der hat damit auch
Der Dale-Hopfen.
Hat damit auch ein wunderschönes Single aufgemacht.
Talos-Hopfen,
ganz genau. Sabro und Talos gibt dem Bier eben wunderbar diese wirklich Kokosnussnoten. Von der Farbe her sind wir mittlerweile, das ist so der absolute Trend, an die Biere so hell zu machen. Also mittlerweile sehen die aus wie Zitronensaft.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, wer es erzählt hat. Ich glaube, die Jungs von Treehouse in der Nähe von Boston haben es mal erzählt. Sie haben mal versuchsweise das gleiche Bier einfach dann also Lebensmittelfarbe oder was auch immer nü dunkler gemacht und haben dann geguckt, wie verändert sich das dann auf Rate Beer oder auf Untappd. Und das ist eben jetzt so was tatsächlich so wie Ananassaft im Glas aussieht, was dann heute, wenn man jetzt so ein typisches West Coast IPA zum Beispiel sehen würde, wo man dann sagt, so, oh, was mit dem Bier passiert, ist das oxidiert, ne? Weil mittlerweile diese ananasfarbenen Nipers sich doch durchgesetzt haben. Stand jetzt, ja.
Also neben Kokosnuss ist auch Ananas, Mango-Noten sind mit drin, also das ist, und die 8% sind nicht unbedingt spürbar. ist ein leckerer Juice.
Auf jeden Fall. Und wir hatten Anfang letzten Jahres, glaube ich, im Februar war es, hatten wir auch einen polnischen Biersommelierabend, was bei uns in der Firma zu leichten Auseinandersetzungen geführt hat, weil unsere liebe Kollegin Barbara ist Polin und unser Chefkoch sollte ja eigentlich das Menü kochen. Und dann gab es dann irgendwann, glaube ich, hier, dann mach du, wie du meinst. aber es wurde auf jeden Fall sehr, sehr lecker und das hat uns eben auch die Chance gegeben, uns ein bisschen damit zu beschäftigen. Was gibt's überhaupt? Was sind aktuell neben Pinter, den man ja schon seit vielen Jahren kennt, was sind eben so die Brauereien, die zum einen hier verfügbar sind, aber eben dann natürlich auch tolle Biere haben. Andersrum, wenn sie keine tollen Biere hätte, wären sie wahrscheinlich auch hier in Hamburg nicht verfügbar. Malt Garden, Funky Fluid, eben schon Pinter angesprochen, Moonlark und dann hatten wir, glaube ich, irgendwie 6 verschiedene polnische Brauereien auf einmal, wo wir letztens gemerkt haben, für unseren Biersommelierabend USA ist mittlerweile schon schwieriger geworden, irgendwie die große USA-Vielfalt, die es hier mal 2014, 15, 16 in Deutschland gab, die gibt's eigentlich so auch nicht mehr. Aber die Polen haben das wirklich super gemacht. Wir hatten Stouts, wir hatten Sauerbier, wir hatten einen Pilz, wir hatten einen IPA. Also auch eine große Varianz an Bierstilen, die es da gibt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, die machen jetzt alle nur hazy IPA oder sowas, sondern wirklich quer durchs Sortiment, ja?
Ja.
Also ich war leider tatsächlich vor meiner Bierzeit und vor meiner, also ich war 2012 in Krakau oder sowas, 2013 oder sowas. Aber da gab es auch schon irgendwie in Grimbergen mal in irgendeinem Ramschladen, wo ich dachte, okay, also die Läden, die ich kenne so aus Oberhausen, da gibt's halt Köpi. So, und da gab's irgendwie, weiß ich, 5 verschiedene Biere oder sowas. Ich glaube, durch die habe ich mich doch durchprobiert. Und es war schon auch cool, das dann zu sehen. Das, ne, wie gesagt, leider sehr weit vor meiner Craft-Beer-Zeit, aber jetzt, wenn man auch irgendwie mal anguckt, auf Untappd oder sowas, man kann tatsächlich relativ günstig mal nach Danzig oder sowas fliegen, da gibt's ja auch irgendwie 6, 7, 8, 9, 10 Bierbars und Bottleshops und sowas, wo man das alles auch kriegt. Und was man auch immer sagen muss, teilweise kriegst du im Ausland ja auch deutsche Produktionen, die du halt in Deutschland nicht kriegst, obwohl das 3 Kilometer weiter ist. Also ich war in Houston im Bottleshop habe ich die Erle von Schlenkerler gesehen. Versuch mal hier das teilweise zu kriegen. Das wird schon schwieriger. Aber das ist ja auch im Ausland dann immer das Schöne, ne?
Ja. Unsere Kollegin Babsi war ja auch ist gebürtige Polin und war, ich weiß gar nicht warum, sie haben in Polen Urlaub gemacht, aber halt nicht bei sich, sondern waren in einem Hotel. Und das war aber auch gleichzeitig irgendwie so ein Brewpub und sie ist eigentlich gar keine Biertrinkerin. Aber ihr kennt das vielleicht auch, ne, wenn man irgendwie so in Guckweite von auf einmal so einer Brauanlage sitzt, dann überkommt es einen doch schon, dass man so, eigentlich trinke ich ja kein Bier, aber heute trinke ich mal eins. Und sie hat uns dann auch irgendwie noch einen Eisbock mitgebracht und sagte, pass auf, das ist hier dem sein Monatsbier. Also das zeigt dann immer, wie, in Anführungszeichen, einfach Leute eigentlich für das Thema zu begeistern sind. Ne? Aber es ist ja immer die mehr gibt, so, ich bin gar kein Biertrinker. Ich trinke lieber einen Wein, aber wenn man dann eben den Leuten auch das richtige Ambiente bietet und die Leute eben auch ein bisschen neugierig darauf macht und dann vielleicht auch eben, da kannst du gleich noch was sagen, Axel, eben auch geschultes Personal hat, was eben auch dann vielleicht mal eine Empfehlung zum Bier geben kann, dann merkt man, dann haben die Leute durchaus Lust auf Bier.
Ja, das Stichwort ist Ambiente und Atmosphäre. Ja. Und das ist etwas, was man nicht aus dem Katalog kaufen kann, weil das sind einerseits natürlich Einbauten und Lichtstimmung, Musikstimmung, Details wie Kerzen, richtige Blumen oder falsche Blumen, Farben, die passen oder nicht passen. Ja. Also man kann irre gut viele Sachen zusammenbringen, die richtig oder falsch machen. Ganz viel und eine große Rolle spielt natürlich der Charakter eines Gebäudes. Und wir haben sowohl in Breslau und Krakau halt in alten Vierteln gesessen, also nicht unbedingt in Touristenvierteln, sondern im jüdischen Viertel in Krakau, was gigantisch ist. Marode, alte Gebäude, Bohemien, Lifestyle, Bürbar, da saß schon vor über 100 Jahren Menschen. Und all das bringt dich sofort in eine Atmosphäre der, sag ich mal, so Entspannung. Und es gibt dann wiederum Läden, die sind so aufgebaut wie ein Laufsteg und jeder beobachtet jeden. Und da ist es einfach nicht so entspannt zu trinken oder zu konsumieren. Von daher ist das ein Riesenunterschied.
Ja.
Ich glaube, ich hole mal das nächste Bier.
Perfekt, super. Wir holen das nächste Bier und Reinhold, ich weiß nicht, ob du an dem Abend dabei warst, als damals hier, bevor Überquell eröffnet hat, gab es von Max Mahner hier wie so eine Art Tap-Takeover.
Da gab es Gin Tonic vom Fass.
Ich wollte mich gerade sagen, da gab es Gin Tonic vom Fass. Da war hier quasi noch, stand hier noch nicht so. Es war nur, ja, Ruine war es jetzt nicht, ne? Aber es war einfach noch kahl.
Ich weiß auch gar nicht, ob man hier durch konnte, sondern ich glaube, wir standen über vorne im
Bereich. Genau, es war einfach wie ein Rohbau, kann man sich das.
Industrial.
Industrial. Und auch das ist wieder so ein Part, den Gin Tonic vom Fass, den werde ich auch nicht so schnell vergessen tatsächlich, ja. Oh, jetzt bin ich aber gespannt.
Mit damals waren wir, glaube ich, mit unserer stellvertretenden Geschäftsleitung von der Firma, bei der ich noch gar nicht gearbeitet habe.
Mit unserer guten Freundin Nadine.
Ja, die war nämlich auch dabei und das war so,
Ich glaube, es war auch so ein Kopenhagen-Event war es, glaube ich, Warpix und sowas, ne? Jetzt bin ich gleich sehr gespannt auf die Überleitung, denn was jetzt ins Glas kommt, ist tatsächlich unabgesprochen, also Axel hat das alles selber besorgt natürlich, ein Störtebeker Herbstfestbier.
Das ist denn
dein? Und wo sind wir in der Timeline jetzt angekommen? Musst du uns was sagen? Hast du Störtebeker gekauft?
Ganz aktuell, September 2024. Es gibt ja auch kurzfristige Biererlebnisse, in so ein Leben so reingehören und also ich fange mal so an. Es gibt, glaube ich, für jeden Menschen, der in Gastronomien gibt, so seine drei Lieblingsläden und viel mehr gibt es eigentlich auch gar nicht. Man hat so seine drei präferierten Läden. Und mein Lieblingsladen ist dort, wo ich lebe, eigentlich hier in der Howachter Bucht. Das ist eine kleine Strandbude, die Flunderbar. Und die führt ausschließlich ein Störtebeker-Sortiment. Was ich schön finde, weil ich natürlich die Brauerei kenne, einen Bezug dazu habe und die ich schon in meiner Zeit, als ich 2011 nach Deutschland zurückkam, damals indirekt kennengelernt habe. Durch die Nordmann-Brüder, die ja sehr vielfältig damals zusammengearbeitet haben und viele Sachen gemacht haben, bis es später zur ersten und zur zweiten Realteilung kam. Und Störtebeker, ehemalige Stralsunder Brauerei, beziehungsweise eine Marke, die ja noch produziert wird, war so da und es gab in Stralsund eine Kneipe, weil ich auch viel Zeit dort oben verbracht habe, auf dem Landwirthof, eine der ältesten Kneipen Deutschlands in der Stadtmauer, da wurde Störtebeker getrunken. Also das war damals meine Top-3-Kneipe, weil ich so viel Zeit verbracht habe. Und heute ist es die Flunderbar in der Howachter Bucht, wo ich dann natürlich mal Bier trinke, ob von Fass oder von der Flasche. Es gibt sogar Fassbier da. So, aber das ist gar nicht so die Story, sondern die Geschichte ist die, dass wir im September im vierten Jahr die Hamburger Craft Beer Days auf die Beine gestellt haben und tatsächlich nochmal uns grundsätzlich gefragt haben, geht das so weiter, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben, wird alles schwieriger, die Celebration hat nicht funktioniert und wir sind mit der Eat and Style zusammengerückt. Das ist eine ehemalige Food-Messe-Ausstellung, wo lokale, regionale, auch überregionale Hersteller, Manufakturen zusammenkommen. Und erstmalig hat das am Hamburger Großmarkt stattgefunden. Tatsächlich kamen knapp 7.000 Menschen an zwei Tagen zusammen. Wir hatten unseren Stand. Wir haben verschiedene Workshops, so nennen wir das, oder Präsentationen durchgeführt über all das, was Bier irgendwie so kann, für was Bier steht, mit unterschiedlichen Leuten aus der Hamburger Bierwelt, weil es eine Hamburger Veranstaltung ist. Und Dennis war auch dabei, hat das berühmte Thema Käse mit reingebracht und brachte Biere mit, die mich vorher, ich habe mir das gar nicht angeguckt, weil Dennis weiß, was er macht. Und ganz zum Schluss blieben ein paar Flaschen übrig. Und das Schönste, wenn man zwei Tage durcharbeitet, ist zu sagen, ist irgendwie aufgegangen, jetzt trinke ich mal ein Bier. Ich habe hier ein neues Bier in der Hand, nennt sich Festbier, passt ja auch irgendwie. Oktoberfestzeit in Deutschland. Ja. Und so nehme ich, da waren zwei Flaschen für mich mit. Die habe ich mitgenommen und zu Hause gechillt, das Bier getrunken und habe gesagt, wie geil ist das denn?
Ja.
Ich war so hin und weg, so wirklich nichts Kompliziertes, nichts Überhauptes, nicht dieses Fruchtsaft, sondern einfach ein Bier, was gut runtergeht, was mich so richtig abgeholt hat. Und es schließt wahrscheinlich auch so ein bisschen den Kreis zum allerersten Bier. Aha. Hat eine gewisse Ähnlichkeit.
Ja, wenn man es im Glas hat, ne? Und
von der Farbe, von der Aromatik. Und hat mich jetzt mit diesen 5 Bieren auch eigentlich dazu gebracht, ich bin eigentlich ein Lagerbiertrinker. Die sind für mich vielleicht bekömmlicher, interessanter. Ich mag mal ein abgedrehtes Sniper total gerne, aber es muss auch kein drittes sein. Und bin dann eher an dem Punkt, muss easy going sein, muss eine kleine Differenzierung haben und irgendeine Komponente haben. Und für mich ist eine Malzigkeit wichtig, also ein gewisser Karamellfaktor, Toffee mag ich ganz gerne. Und das Herbstfestbier hatte mich in dem Moment, in der Stimmung, mit den Temperaturen, die wir noch hatten, so richtig abgeholt. Und habe gesagt, die armen Münchner, die nun 7 Millionen Liter Bier wieder getrunken haben, kommen leider nicht in den Genuss von einem so abgefahrenen Festbier. Also das ist so, ein kurzfristiges Biererlebnis. Und ich finde es so spannend.
Rainer und ich haben ja auch, ich sage immer, wir haben wahrscheinlich die größte Erfahrung zum Thema Festbier, weil wir seit 2013, jedes Jahr alle Oktoberfestbiere trinken und bewerten. Also ich habe auch ganz viele Graphen, Zahlen, ich habe es letztes Mal ausgerechnet, ich glaube, wir haben 665 Einzelwertungen zu den unterschiedlichen Bieren, zu den einzelnen Jahren. Ja. Und also niemand kann das Thema Oktoberfestbier empirischer besser belegen als wir. Und im Rahmen der 2024er Verkostung haben wir auch außer Konkurrenz das Schönebecker Herbstfestbier mit reingenommen. Und ganz unvoreingenommen, wir haben ja letztes Jahr im Winter angefangen, ne, saisonale, jeweils ein saisonales Bier, Winterbock, dann kam der Frühlingsbock, das Sommerwitt gab es unter dem Namen Midsommerwitt schon länger im Sortiment und dann eben das Herbstfestbier. Und ich habe das erste Mal getrunken, relativ verkatert, an einem Tag in Stralsund, vormittags um 9.
Klassischer Dienstag.
Ich glaube, es war Mittwoch tatsächlich. Dienstag war, hatten wir irgendwas. Und da habe ich schon gemerkt, denkst so, boah, eigentlich jetzt gar keinen Bock auf ein Bier. Aber das musst du nachher nochmal probieren. Mhm. Als ich dann tatsächlich nochmal im normalen Zustand probiert habe, habe ich gemerkt so, wow, also dafür, dass das erste Mal war, fantastisch, lecker eben genauso diese Ausgewogenheit, die du beschrieben hast, ne, so zwischen einem schönen Märzen-Festbiercharakter und dann kommt eben so schön diese Hopfennote, die aber jetzt das Ganze nicht irgendwie in einen Double-Dry-Hopped Fruchtkorb verwandelt, sondern die wunderbar diese malzige Süße, im ersten Moment so ein bisschen stumpf, aber dann eben auch leicht fruchtig, wirklich wunderbar abrundet. So ein ganz smoother Übergang und deswegen war für mich klar, zu der Bier- und Käseverkostung muss ich das auf jeden Fall auch mitbringen. Und also ich bin großer Fan. Ich habe gerade auch mal im Online-Shop geguckt, das ist tatsächlich auch ausverkauft. Also bei den saisonalen Bieren weiß man ja auch nie, wie soll man das timen. Oft sind die dann tatsächlich noch ein bisschen länger verfügbar. Das Herbstfestbier ratzfatz ausverkauft. Also das hat tatsächlich viele Fans gehabt. Reinhard und mit 5,8%.
Kann ich mich noch mit zufrieden
geben. Ich wollte sagen, ja. Kommst ja so langsam auch in die obere Hälfte, was deine präferierten Biere angeht.
Ach, das stimmt doch gar nicht. nein, aber es ist ja, wie du sagst, es ist ein schönes, und das ist ja immer meistens auch eine gute Sache bei Schöllebecker Sachen, dass da die Sachen, die richtig, richtig malzig gehören, wie das Nordic Porter zum Beispiel oder das Hanse Porter, das ist auch so, aber dann das andere ist halt nicht zu pappig süß, sondern da kommt immer noch so eine kleine Hopfenabrundung, die das da so ein bisschen wieder auffrischt und wieder aufhängt, das Baltic-Lager, das Herbstfestbier, so das ist alles, was zum nächsten Schluck verleitet und auch das sehr, sehr schön. Also wird es wahrscheinlich nochmal aufgrund des Erfolgs wiedergeben.
Ich bin mir relativ sicher. Wo ich jetzt gespannt bin, Axel, du hast uns ja heute mitgenommen auf so eine kleine Zeitreise. Was gibt's denn für dich im Bereich Bier? Gibt's noch Ziele? Sagst du, diese Polensache, ich möchte mal in Polen da auf dem Festival gestanden haben oder ich möchte mal in Yakima bei der Hopfenernte gewesen sein. Oder ich möchte mal in Australien bei der Hopfenernte gewesen sein wieder. Oder. Gibt es noch so Sachen, wo du sagst, so Biertechnik auf Bier bezogen, das möchte ich in den nächsten 5 Jahren mal noch machen. Oder eine Kollaboration mit Sam Adams oder.
Also ich glaube, Bier und Reisen ist sowieso das Größte. Ja. Grund zu haben, auf einem anderen Kontinent reisen zu dürfen, zu müssen, ist was Fantastisches. Um einfach andere Mentalitäten und Arbeitsweisen kennenzulernen und Dinge, die dieses Getränk beschäftigt uns ja seit 10.000 Jahren in unterschiedlicher Form. Und es wurde in unterschiedlichen Kulturkreisen irgendwie weiterentwickelt. Und es wird auch nicht stehen bleiben. Das ist das Schöne, weil die Komponenten so vielfältig sind. Wenn du mit Hopfenwissenschaftlern sprichst, dann sagen die, wir wissen vielleicht 10% dessen, was wir gerade erforschen. Ja. Der Hopfen ist so eine unglaubliche Pflanze und ja. Das ist nur Hopfen. Und über Hefe will ich gar nicht reden. Noch komplexer. Also das ist ein Thema, was nie aufhören wird. Und trotzdem gibt es ja Geschmäcker und allgemeine Geschmäcker und die Entscheidung, mache ich es kommerzieller, möchte ich mehr Menschen abholen oder möchte ich nur der kleine Nerd in einer Ecke sein, muss jeder für sich treffen. Es schafft immer, sag ich mal, Begegnung und das finde ich so wichtig. Und wir leben in einer Zeit, wo die Spaltung einer Gesellschaft immer weiter vorangetrieben wird. Wir sitzen heute am Tag der US-Wahl und wir wissen nicht, wie es ausgehen wird. Und wir wissen nur eins, dass die Amerikaner nicht mehr so lieb und nett miteinander umgehen und wünschenswert, dass die Welt einfach ein bisschen besser zusammenrückt wieder und, sich zuhört und Meinung austauscht und das nicht nur radikal irgendwie löst. Und Bier ist ein fantastisches Element, sowas zusammenzubringen. Also es wird immer wertvoller zu sagen, auf ein Bier. Deshalb interessieren mich natürlich auch solche sogenannten Begegnungsstätten, Kneipen, Social Hubs, wo Menschen zusammenkommen auf ein Bier. Einfach nur auf ein Bier, und Wissen auszutauschen, um andere Dinge zusammenzubringen. Also es ist viel mehr als nur das Produkt, es ist viel mehr auch nur vielleicht in Polen auf dem Bierfestival zu stehen und eine neue Community zu begeistern von dem, was wir machen. Es ist auf der anderen Seite aber auch was Lokales, Regionales. Wir haben erstmalig in diesem Jahr mit einem Bauern aus dem alten Land zusammen ein Kirschbier gebraut, ein Sherry Sour. Und das ist auch enorm wichtig, dass wir uns überlegen, wo kommen eigentlich die Rohstoffe her, unter welchen Voraussetzungen kommen die her, was geht hier eigentlich und bei uns in der Region, was gab es mal, was wir wieder auffrischen können. Und wie schaffen wir es einfach auch, gute Rohstoffe immer wieder zu verwenden? Was hilft mir ein toller Brandname oder ein toller Geschmack, wenn eigentlich nichts Gutes drin ist, wo ich weiß ja, dass da drin ist. Nee, ich drücke jetzt mal ein Auge zu. Nein, es soll gut sein. Also es sind so viele verschiedene Komponenten. Und natürlich hat das Thema Alkohol, ja, nein. Ja, dürfen wir, wie dicht dürfen wir überhaupt die Jugend an das Thema ranführen? Nee, die Jugend definiert. Sie wollen alkoholfreie Getränke. Deshalb werden die Sachen ja auch besser. Also es ist unglaublich vielschichtig. Es hört nie auf, geht jeden Tag irgendwie weiter.
Ja.
Also für mich die wichtigsten Sachen sind, die Flexibilität zu haben, tatsächlich Lieferanten, Rohstoff, sag ich mal, Bringer, Ideengeber und auch Macher kennenlernen zu dürfen, persönlich. Mhm. Und deshalb war Polen wirklich ein Aha-Erlebnis für mich. Das andere ist zu sehen, dass manche Sachen auch in der Region gehen. Ich bin sehr Bio-Food ausgerichtet, deshalb finde ich es fantastisch, tatsächlich das Brauereien schaffen, und Störtebeker gehört dazu, Lieferanten über 10 Jahre, sag ich mal, Verträge zu geben, um einfach deren Produkt, einen Biohopfen anzubauen. Das finde ich unglaublich. Das schaffen wir Kleinen gar nicht. Wir können nur gucken, welche Reste sind am Markt noch übrig. Und dann wären es einfach keine spannenden Biere, weil eine Großteil der Biere spannende Hopfensorten einfach braucht. Mit malzbetonten Bieren ist es auch schwer zu überstehen. Und das ist spannend, wie sich dann tatsächlich solche Marken wie Störtebeker und auch einige an Lambsbräu und sowas erarbeitet haben, Riedenburger auch. Das ist irre spannend. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass es da immer weiter Impulse geben wird. Ja, es hat durchaus noch Alkohol, aber wir nutzen und wir haben Wege und wir erzeugen mit Solarstrom und. Und solche Menschen zusammenzubringen, um daraus mehr entstehen zu lassen, ist ja auch eine Motivation, die Bierweg weiterzuschaffen. Also nicht nur ein cooles Bier am Fass zu haben, sondern Impulsgeber zu sein. Und ich empfinde Hamburg immer noch als eine sehr offene Stadt. Wir sind hier, wir reden miteinander, wir mögen uns. Die Brauer haben sehr viel Vertrauen untereinander. Und das macht mich irgendwie glücklich, in so einer Branche zu arbeiten, wo die Leute nicht nur Ellenbogen einsetzen und sich selbst in härtesten Zeiten irgendwie noch unterstützen. Also das ist so die Motivation, da weiterzumachen und zu leben und auch ab und zu mal ein richtig geiles Bier zu trinken.
Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Überquell.shop zum Beispiel, wenn ihr mal euch auch mit einer kleinen Überquell-Probierkiste ausstatten möchtet, sei es das Original Tales, das Bambule-Pilz, ganz aktuell ja auch das Jülebrück, gucken, ob ihr da vielleicht noch was kriegt, Fresh-Hop, Pilz und vieles mehr. Und natürlich, was wir immer empfehlen, geht zur direkt zur Quelle. Und in dem Sinne, doppeltes Wortspiel, ne? Hier an den River-Kasematten. Die Landungsbrücken sind in Fußnähe und dann marschiert ihr hier schön hin. Jetzt zur Winterzeit, bis Ende Februar, kann man hier ein bisschen Eisstockschießen draußen machen. Die Pizza, haben wir heute gar nicht viel drüber sprechen können, 2 Pizzaöfen nach neapolitanischem Vorbild einbauen lassen. Eine von Hamburgs besten Pizzen auf jeden Fall. Und hier lässt sich's gut leben. Unser Freund Steffen Breu würde sagen, schönes Leben hier. In diesem Sinne sag ich, Axel, vielen, vielen Dank. Ganz, ganz bunte Mischung, die du ausgesucht hast. Aber alle hatten 1 gemeinsam, alle hatten 2 gemeinsam. Jedes Bier hatte eine ganz, ganz tolle Story und jedes Bier war auch super lecker.
Schön. Toll, dass ihr da wart. Vielen Dank, Rainer.
Also, sehr schön. Vielen Dank für die Einladung und es hat mir richtig auch, also, heute auch mal richtig Spaß gemacht, auch zuzuhören, was die Leute erzählen. Wie ist das zu sonst, wenn ich hier bei so einer Sendung bin mit Dennis und sowas? Da schaltet man ja manchmal so ein bisschen ab und guckt mal auf Instagram. Aber,
ich habe heute keine Etiketten vorgelesen.
Das macht mich auch noch glücklicher sogar. aber das war heute sehr, sehr viel Spaß gemacht und, wie gesagt, sehr spannend. Es ist ja fast wie so ein TED-Talk, aber in cool und spannend zuzuhören. Ich hang an deinen Lippen, Axel. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du da warst.
Danke, Jungs. Schön, dass ihr da wart.